Martin, was denkst du, wie wichtig Bindung für unsere Kinder ist? Und ich meine damit nicht, wie, was du jetzt denkst, sondern was du gedacht hast, bevor wir uns in die Recherche für die Folge gestürzt haben.
Also ich hätte auf jeden Fall gedacht, Bindung ist das Allerwichtigste.
Ja.
Das ist der absolute Grundpfeiler für die Bindung. Haha. Nee, aber der absolute Grundpfeiler irgendwie für die Beziehung mit dem Kind. Für die Entwicklung des Kindes.
Genau, für die Entwicklung, ja.
Erstmal auch, also gerade bevor Kinder raus in die Welt gehen und eigene Beziehungen knüpfen mit anderen Menschen, hätte ich gesagt, bis dahin ist es auf jeden Fall das Wichtigste und bildet dann auch komplett das Fundament für das spätere Leben.
Ja, hätte ich tatsächlich auch gesagt oder also war auch komplett meine Meinung bis zu diesem Zeitpunkt. Ich sage jetzt nicht, ob sich die Meinung geändert hat. Ich sage jetzt nur, damit ihr wisst, so damit ihr noch nicht wisst, in welche Richtung die Folge geht oder sowas. Also das war auf jeden Fall meine Meinung bis zum Zeitpunkt der Recherche. Und ich war auch oft unsicher wegen Bindung. Also ich habe mich ständig gefragt, ob XYZ irgendwie der Bindung quasi schadet. Also auch gerade so nach der Geburt unseres zweiten Kindes war ich extrem verunsichert wegen der Bindung, weil ich auch in vielen Ratgebern gelesen habe, dass das halt mehr oder weniger der Bindung schadet und dass das Kind sich jetzt die Bindung rückversichern muss, wenn halt ein Geschwisterkind da ist und man deshalb halt diese ganze Exklusivzeit und sowas braucht. Und ja, ich habe dadurch auch irgendwie ständig 200% gegeben. Also war halt 100% für den Säugling da und dann auch noch 100% für das größere Kind, weil ich eben dachte, dass ich jetzt diese Bindung einfach quasi hergeben muss. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, aber es gibt ja auch total Sinn, weil wenn Bindung ja das Wichtigste für die Kinder ist, dann musst du natürlich 100% Bindung für das eine Kind geben und dann 100% Bindung für das andere Kind. Also du musst dich ja quasi in zwei teilen, um damit das Bedürfnis von beiden Kindern dann so richtig erfüllt ist.
Ja, voll. Ich habe halt vor allem auch gedacht, dass halt bestimmte Anzeichen, wie sich das Kind quasi verhält, jetzt darauf hindeuten, dass es nicht mehr sicher gebunden ist oder sowas. Und ich habe das auch schon sehr viel von anderen Müttern gelesen, vor allem in meinem Postfach immer wieder, die halt komplett verunsicher sind. Also so, ja, ich habe gerade mit meinem Kind geschimpft und jetzt habe ich irgendwie Angst, hat das jetzt der Bindung geschadet oder sowas. Und auch so Unsicherheiten wie, ja, ich habe mein Kind in der Kita, in der Eingewöhnung, das weint gar nicht, das spielt voll gerne da. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass es nicht sicher gebunden ist? Was kann ich tun, damit es sicher gebunden ist und so? Also es ist halt...
Ja. Es gibt so viel Verunsicherung, dann auch gerade im Kita-Kontext habe ich auch mal viel bekommen, dass ich dann gefragt wird, ja, mein Kind weint nicht so richtig, wenn ich es abgebe, mein Kind freut sich nicht so sehr, wenn ich das wieder abhole. Und
oder
das
weint vielleicht auch, weil ich es abhole.
Ja, da gibt es so viel Verunsicherung deswegen.
Ja, also es ist einfach ein Thema, was viele Unsicherheiten auslöst und was einfach viel Druck auch auslöst, habe ich das Gefühl, vor allem auf Seiten von Müttern. Also ich habe zumindest noch nicht so viele Nachrichten von Vätern bekommen. Ich weiß gar nicht, hattest du dir da auch so krassen Druck gemacht wegen der Bindung wie ich jetzt?
Nee, nicht so, also krassen Druck nicht. Also ich hatte es auf dem Schirm und war halt der Meinung, dass es total wichtig ist. Aber ich habe mir nicht so krassen Druck gemacht deswegen.
Und weil das Thema so komplex ist und weil wir auch das Gefühl hatten, dass da viel Unsicherheiten bestehen und weil wir auch gar nicht so viel zu dem Thema wussten. Also ich habe das immer wieder in Büchern gelesen, dass Bindung ja auch so wichtig sei. Und im Rahmen der Recherche ist mir dann aber aufgefallen, dass ich eigentlich gar keinen Plan davon habe. Und ich glaube, dir ging es genauso.
Voll, es wird nämlich immer sehr oberflächlich darauf Bezug genommen.
Ja, das hat aber auch einen Grund. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ins Thema ein.
Auf geht's.
Werbung. Martin, kennst du eigentlich das Gefühl, wenn dir die Socken von den Füßen rutschen? Am besten noch in den Schuhen.
Oh, ich hasse das so sehr. Das geht wirklich gar nicht für mich.
Ja, ich finde es auch richtig ehrenlos, wenn das passiert. Aber das passiert zum Glück mit Snox nicht und sogar nicht mit den Sneaker-Snox. Deshalb bin ich auch totaler Fan von Snox.
Das klingt mega geil. Ich trage gerade auch meine Socken von Snox. Ich trage die eigentlich nur noch, weil die sitzen einfach ultra nice. Die haben so einen richtig feinen Stoff, der einfach super angenehm ist an den Füßen und die sind stabil und sitzen einfach immer perfekt. Da rutscht gar nichts.
Ja, ich liebe auch vor allem meine Tennissocken von Snox und ich finde auch, die sind einfach mega weich und bequem. Nochmal zu den Sneakersocken, die haben Anti-Schweißstreifen, das heißt, die Netzstruktur ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, wodurch der Schweiß schnell abgeleitet werden kann und die Sneakersocken umschließen den Fuß sanft und geben ein Gefühl von Halt, ohne einzuengen und das sind eben solche Socken, die direkt unter dem Knöchel enden, was sie ideal für Sneaker macht. Übrigens hat Snox eine 6 Monate Anti-Loch-Garantie.
6 Monate Anti-Loch? Boah, ich glaube, bei mir haben noch nie Socken 6 Monate durchgehalten.
Ja, also falls die dir reißen sollten, dann könntest du sie auf jeden Fall zurückschicken. Aber nee, also die Snocken, die halten bis jetzt echt richtig gut.
Also entweder halten die wirklich überdurchschnittlich gut oder ich habe jetzt mein Leben lang free Socken von Snocks.
Aber nicht nur die Socken. Mein Lieblings-BH aktuell ist auch von Snocks. Und Snocks hat auch Boxershorts. Und falls ihr auch bei Snocks vorbeischauen wollt, was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, könnt ihr mit unserem Code MUTTI, alles groß geschrieben, also M-U-T-T-I, 20% Rabatt auf alle Produkte bekommen. Dazu geht ihr einfach auf www.snocks.com, also S-N-O-C-K-S, mit dem Code MUTTI, also M-U-T-T-I, alles groß geschrieben, super easy, bekommt ihr 20% Rabatt. Alle Infos und den Link dazu auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
Und damit wir über Bindung sprechen können, müssen wir natürlich wissen, was Bindung ist. Und was würdest du sagen, was ist Bindung überhaupt?
Also ich hatte jetzt irgendwie gesagt, dass das wie, also das ist ein sehr abstrakter Begriff, also das war quasi wie so eine Verbindung zwischen zwei Personen ist, die so dazu führen, also gerade bei jetzt, okay, jetzt bezogen auf Eltern-Kind, ne, weil es ist ja schon eigentlich was, was man nur bezogen auf Eltern-Kind nimmt, quasi, dass wenn mein Kind an mich gebunden ist, sicher gebunden, fühlt das einfach dazu, dass es sich quasi sicher fühlt, egal wo es ist. So ein bisschen auch wie so dieses Urvertrauenmäßige.
Da hast du schon wichtige Punkte und generell diese ganze Bindungstheorie und das mit der Bindung, das hat John Bowlby ins Spiel gebracht. Das war so ein Kinder- und Jugendpsychiater. Der hat, also seine Arbeiten waren so 1950er Jahre.
Haben wir jetzt ja auch schon oft erwähnt im Podcast.
1990er Jahre oder so, genau. Und der hat die Bindungstheorie aufgestellt und er hat aber natürlich, er war englischsprachig und hat nicht Bindung gesagt, sondern Attachment und ich fand das sehr spannend bei der Recherche. Ich wollte wissen, was Bindung ist und habe festgestellt, dass in jeder deutschen Übersetzung so ein bisschen was anderes steht und da ich keinen Zugriff habe auf dieses Buch, das Buch Attachment von 1969, da ist das eigentlich original drin, war das immer so ein bisschen wechselnd. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Bindung ist eine dauerhafte, emotionale, enge Beziehung, die ein Kind mit einer Bezugsperson entwickelt.
Also auch dauerhaft.
Also genau, dauerhaft. Quasi, oder langfristig wurde auch oft geschrieben. Auf jeden Fall was Langfristiges.
Ja.
Im Zentrum der Bindungstheorie steht eigentlich der Gedanke, dass Menschen ein Grundbedürfnis nach Bindung haben. Und nach dieser Theorie steht dann Bindung auf einer Stufe mit anderen Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Schlaf. Und Bobby ist davon ausgegangen, dass Kinder ein angeborenes Bedürfnis nach Nähe haben, nach Nähezuwendung und Schutz von einer Bezugsperson. Also im Endeffekt bedeutet es einfach nur, dass Kinder damit sicherstellen wollen, dass sich irgendein Mensch um sie kümmert, damit sie überleben können.
Ergibt auch voll Sinn für mich irgendwie.
Genau, also das ist dieses Grundbedürfnis nach Bindung. Was glaubst du, sind die Konsequenzen davon, dass Bindung ein Grundbedürfnis ist?
Also wenn man davon ausgeht, dass Bindung ein Grundbedürfnis wäre, naja, dass man das ständig erfüllen muss? Oder weiß ich nicht, also weil, also sonst das vielleicht auch, dass man stirbt ohne Bindung?
Ja, eigentlich auch, ja, genau. Ist eigentlich auch so die Implikation davon. Ja, die Konsequenz ist eigentlich davon, dass ein Grundbedürfnis ist. Ein Grundbedürfnis muss erstmal erfüllt werden, damit andere Bedürfnisse erfüllt werden können.
Ah, okay, also kannst du es nochmal klassifizieren? Also auf welche Ebene hat er dieses Bedürfnis gestellt? Also genau, neben also Hunger und Durst
ja,
und so weiter.
Richtig, also es gibt es gibt ja verschiedene Bedürfnismodelle und so dieses ein sehr gängiges und ich glaube auch eins der ersten war die Maslow'sche
Bedürfnispyramide.
Bedürfnispyramide. Mhm. Und die besagt halt, dass es Grundbedürfnisse gibt. Und wenn die erfüllt sind, können Bedürfnisse, die eine Stufe drüber sind, können dann erfüllt werden. Ich weiß nicht, was dann kommt. Und dass es halt von unten nach oben gibt. Und
warte mal, ich weiß irgendwie, was kommt. Also erst kommen so diese, also körperliche Grundbedürfnisse, dann glaube ich Sicherheitsbedürfnisse, dann, also ganz oben steht auf jeden Fall die Selbstverwirklichung.
Ja,
dann
genau.
Irgendwie so sexuelle Bedürfnisse und so weiter. Also für alle, die sich das Video anschauen, ihr habt den Vorteil, dass unser Cutter Lars hier einmal das Bild eingeblendet hat. Das heißt, ihr könnt euch die Maslow'sche Bedürfnispyramide jetzt einmal noch schön anschauen.
Genau. Und die Konsequenz davon, wenn man annimmt, dass Bindung ein Grundbedürfnis ist, ist einerseits auch, dass man ohne Bindung stirbt. Und es gab ja, das haben wir in der letzten Folge, wie schaffe ich, dass mein Kind kooperiert? Heißt, die haben wir ja auch kurz erwähnt, dass es mal ein Experiment gab mit Säuglingen, dass man die nur physiologisch versorgt hat mit Essen, Trinken, aber nicht mit denen interagiert hat und die sind gestorben.
Darf ich darauf noch eingehen, weil ich habe mich dazu näher informiert, weil es mich interessiert hat. Und zwar war das unter dem Kaiser Friedrich II., also während des Römischen Reichs. Und der hat eben mehrere verwaiste Kinder, man weiß gar nicht wie viele, einfach...
Unter dem Römischen Reich?
Im Römischen Reich, ja.
Im Römischen Reich war das?
Ja, ja,
so genau. So lange ist das her?
Das ist schon richtig lange her.
Wow.
Deshalb, also ich erzähle jetzt kurz, was sie da gemacht haben. Und zwar hat er halt dafür gesorgt, dass die körperlichen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Das heißt, die Kinder wurden gefüttert von ihren Ammen und gepflegt von den Kindermädchen, aber es wurde nicht mit ihnen interagiert, weil er wollte vermeintlich herausfinden, welche Sprache die Kinder entwickeln werden. Und tatsächlich, laut Überlieferungen, sind alle Kinder gestorben, bevor sie überhaupt Sprache entwickeln konnten. Und also sie durften halt, die Ammen und die Kindermädchen durften die Kinder halt nicht hochnehmen, nicht mit ihnen interagieren, so. Aber man ist sich nicht zu 100% sicher, ob dieses Experiment stattgefunden hat. Also es gibt Aufzeichnungen, aber es gibt keine Beweise.
Ja, wenn es so lange her ist, okay, gut, dann ist das gar nicht so sicher. Und ich meine, es ist ja auch klar, warum das nicht wiederholt worden ist, das Experiment. Da muss man jetzt nicht noch weiter erklären.
Aber wir haben ja auch schon letzte Folge darüber gesprochen, dass es in manchen Wildbeuterkulturen gang und gäbe ist, Menschen, die halt einen schwerwiegenden Fehler begehen, wie zum Beispiel jemanden aus der Gruppe umzubringen, einfach so lange ignoriert werden, bis sie sterben. Also es ist schon so ein, bekannt, dass Menschen aus Einsamkeit und Isolation quasi sterben können. So.
Und das würde auf jeden Fall dafür sprechen, dass Bindung ein Grundbedürfnis ist.
Ja, wobei ja dann auch die Frage ist, was ist Bindung, was ist Beziehung? Also weil halt Einsamkeit, das ist ja einfach dann schlecht, würde ich sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, voll. Ja. Genau. Und was es natürlich auch bedeutet, das habe ich ja schon gesagt, wenn Bindung ein Grundbedürfnis ist, muss Bindung erstmal erfüllt werden. Wie du schon sagtest, Bindung muss ständig erfüllt sein. Und wenn Bindung nicht erfüllt ist, können andere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und dann können Kindern auch ihren Entwicklungsaufgaben nicht nachgehen.
Also, weil das ist für mich schon so ein Widerspruch in sich, dass man sagt, Bindung ist ein Grundbedürfnis, aber und das besteht dann auch langfristig.
Ja.
Also quasi jetzt sorge ich dafür, dass diese Bindung dann für immer besteht. Und wenn sie dann einmal abreißt, dann ist es für immer zerstört. Und gleichzeitig ist es ein Grundbedürfnis, was ständig erfüllt werden muss.
Ja, genau.
Also es ergibt ja schon so irgendwie gar keinen Sinn.
Ja, genau, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja, wenn dann irgendwie so ein Grundbedürfnis, was halt sehr träge ist vielleicht, nicht so wie Hunger und Durst, was ständig auf und ab geht, sondern was vielleicht einmal richtig erfüllt. Also, jetzt greife ich vielleicht schon vorweg, aber nach Bobby ist es schon so, dass dieses Bindungsbedürfnis sich einmal wie so auffüllt im Kindesalter und dann bleibt es halt aufgefüllt. Oder es halt nicht aufgefüllt. Und dieses Bedürfnis ist halt in der Kindheit, eigentlich sogar in der frühen Kindheit, wird es erfüllt oder nicht erfüllt.
Aber in dieser bedürfnisorientierten Bubble, in der wir uns jetzt auch so mehr oder weniger bewegen, ist ja schon auch so das gängige Narrativ von, ja, der Bindungstank muss voll sein und wenn der halt leer ist quasi, dann geht es dem Kind nicht gut.
Ja.
Also das ist ja auch so ein Ding von...
Das geht überhaupt nicht einher mit dieser Bindungstheorie. Das fällt da voll raus.
Man kann sagen, es hat sich weiterentwickelt einfach.
Ja, kann sein, dass sich weiterentwickelt hat, aber eigentlich sind alle Weiterentwicklungen, sind wirklich nur Weiterentwicklungen von dieser Bindungstheorie. Und wirklich diese Bindungstheorie ist eigentlich so langfristig angelegt. Und wie ich gerade schon gesagt hatte, wenn Bindung ein Grundbedürfnis ist, muss das erst erfüllt sein, damit Kinder irgendwie anderen Entwicklungsaufgaben nachkommen. Zum Beispiel auch, also man hat auch sehr betont dieses Spannungsfeld zwischen Welterkunden und Bindung. Gerade das, was kleine Kinder machen, wenn sie keinen Hunger haben und nach dem Konzept das Bedürfnis nach Bindung erfüllt ist, dann würden kleine Kinder in die Welt rausgehen und erkunden und lernen und spielen und Erfahrungen sammeln.
Ja.
Und daran hat man das so ein bisschen festgemacht. Also man hat immer geguckt, wie verhalten sich Kinder, wenn die Eltern da sind, oder wie verhalten sich Kinder in, man hat immer gesagt, bindungsrelevanten Situationen. Also zum Beispiel, wenn gerade irgendwie ein bisschen Gefahr ist oder Stress oder was auch immer passiert, gibt halt bindungsrelevante Situationen, in denen Kinder angewiesen sind auf Bindungspersonen. Und hat man immer geguckt, wie verhalten die sich. Und anhand dieser Beobachtung hat man dann Bindungsmuster entwickelt. Also das sind so Kategorien für Bindungen, um eigentlich alle Beobachtungen in ein Bindungsmuster zu bringen.
Ja, und warte mal, lass mich, ich glaube, ich kann mich noch dran erinnern, welche Bindungstypen es gibt.
Ich bin mir sicher, dass du das kannst.
Sicher gebunden, unsicher gebunden, unsicher ambivalent.
Unsicher vermeidend war das, was du meintest, ja.
Und, aber gibt es auch unsicher ambivalent?
Ja.
Und dann noch vermeidend, weiß ich nicht.
Nee, okay.
Und dann, aber dann ist es doch irgendwie destruktiv.
desorganisiert. Okay.
Ja, okay.
Ich zähl's nochmal auf. Es gibt die Bindungsmuster sicher gebunden, unsicher vermeidend gebunden, unsicher ambivalent gebunden und unsicher desorganisiert.
Okay.
So, das sind so die Muster, die man beobachtet hat.
Also das Beste ist halt sicher gebunden. Das ist das, was wir wollen, oder?
Das Optimum ist sicher gebunden. Und eine sichere Bindung bekommt man, wenn man liebevoll auf die Kinder eingeht, wenn man die Bedürfnisse der Kinder wahrnimmt. Und das ist vor allem im Babyalter relevant. Also insgesamt ist relevant, aber gerade im Babyalter, wenn man feinfühlig die Bedürfnisse des oder die Signale des Kindes wahrnimmt und die richtig interpretiert.
Also das ist die Klassifikation nach dem, also das ist quasi die Theorie.
Genau, also man ist der Meinung, dass man so zu einer sicheren Bindung kommt.
Okay.
Dass sich durch dieses Verhalten das Kind dann auf einen verlässt, das Gefühl hat, dass man immer da ist, dass es bei einem sicher ist und es beschützt. Und dann fühlt sich das Kind geborgen und hätte eine sichere Bindung.
Okay.
Genau. Also man geht davon aus, dass eine sichere Bindung für die Entwicklung des Kindes sehr positiv ist, sodass die Kinder ihre Emotionen besser regulieren können, besser soziale Bindungen aufbauen können und dass sie im Laufe des Lebens auch besser mit Stress klarkommen.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass Kinder mit einer sicheren Bindung auch generell dazu neigen, irgendwie verlässlichere Beziehungen einzugehen oder irgendwie sowas.
Ja, genau, das sind also Bindungs-Beziehungs-Skills, ja. Und genau auch so, ich glaube, auch gerade in Liebesbeziehungen ist das auch sehr relevant, welcher Bindungstyp irgendwie vorherrscht.
Also, beziehungsweise man geht davon aus.
Genau.
Ja, okay.
Also nach der Theorie.
Next. Unsicher, warte mal, genau. Ich kann sie merken. Unsicher vermeidend.
Das nächste ist die unsicher vermeidende Bindung.
Ja.
Und da glaubt man, dass die dann entsteht, wenn Bindungspersonen die Kinder ablehnen und zurückweisen. Und auch wenn die oft so wütend oder verärgert den Kindern gegenüber sind.
Mhm. Also würde jetzt ja dazu passen, dass dann quasi, wenn Leute mir schreiben, ja, ich habe gerade mit meinem Kind geschimpft, ist jetzt hier die Bindung kaputt.
Genau, hat es jetzt eine unsicher vermeidende Bindung. Ja, voll, kann ich nachvollziehen.
Also, ja. Das ist auch nicht näher definiert, wie dieser Bindungsstil entsteht, außer so, ne? Also ich habe dazu auch nicht viel mehr gefunden.
Ja, man geht halt davon aus, dass es...
Ah, dass die so, ich weiß, was du meinst, dass die quasi so Bindungsversuche machen, also so die Arme ausstrecken, um auf den Arm genommen zu werden, und darauf wird dann nicht eingegangen.
Ja, genau, das passiert halt, also die Kinder haben dann so verinnerlicht, dass sie zurückgewiesen und abgelehnt werden, dass sie auch Situationen vermeiden, in denen sie abgelehnt werden könnten. Also die würden dann auch weniger Nähe suchen und so, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden.
Ja, okay.
Ja, weil die Angst vor der Enttäuschung haben.
Ja, also geht man davon aus, weil man weiß ja nicht genau, was Kinder denken.
Genau. Das wäre eben der unsicher vermeidende Typ. Und wenn man unsicher vermeidenden Typ hat nach der Theorie, wäre dann im Erwachsenenalter, hätte man auf jeden Fall Schwierigkeiten mit Beziehungen und Bindungen. Und was ich auch spannend fand, ich habe noch gefunden, dass Beziehungen dann von Erwachsenen dann mit diesem Bindungstyp häufig idealisiert werden und so widersprüchliches Verhalten nicht so auffällt. Zum Beispiel würde das dafür sprechen, dass wenn man in einer missbräuchlichen Beziehung ist, würde ein Mensch, der diesem Bindungstyp entspricht, das dann nicht erkennen und idealisieren so.
Finde ich aber jetzt auch wieder, also jetzt einfach nur so mit dem Wissen, was ich sonst noch habe, so ein bisschen, also wie sage ich das jetzt? Aber das Ding ist ja einfach, wenn ich... Das ist
sehr vereinfacht, oder?
Ja, weil, also wenn ich in einer Familie lebe, jetzt rein vom logischen Denken her, wenn ich in einer Familie lebe, in der quasi Beziehung auf Gewalt beruht, also in der das quasi normal ist, dass halt emotionale oder psychische Gewalt oder auch emotionale Abhängigkeit vorherrscht, ist es ja auch ganz unabhängig vom Bindungstyp ja voll logisch, dass jemand, der dann erwachsen wird, in so einer Beziehung steckt, gar nicht weiß, dass es andere Arten gibt, wie Beziehung gelebt werden kann.
Es ist ja, man muss das ja auch immer so betrachten. Es gibt halt verschiedene Theorien und das sind alles eigentlich verschiedene Perspektiven auf gleiche Sachverhalte. Man kann das einfach aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Wir nehmen jetzt gerade die Perspektive Bindungstheorie ein. Ja. Genau. Also das muss man immer im Kopf behalten, wenn man mit sowas arbeitet.
Ich finde die Perspektive nur ein bisschen unbefriedigend manchmal. Ja,
manchmal finde ich, es gibt hilfreichere Perspektiven für manche Sachen. Genau, aber das habe ich dazu gefunden. Der nächste Bindungstyp wäre unsicher ambivalent.
Ich leite es mir aus dem Wort ab, okay?
Ja.
Ja, machen einen Quiz daraus. Ich würde sagen, ambivalent bedeutet halt, dass man mal nett zu dem Kind ist und mal scheiße. Vielleicht?
Ja, ich glaube, das ist schon so, dass Kinder so ambivalent behandelt werden. Genau, also da habe ich konkret jetzt nichts dazu gefunden, aber man geht Also das habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen, ist jetzt das, was ich interpretiere, dass man da tatsächlich von ausgeht, dass es entsteht, wenn halt so eine Ambivalenz entsteht. Also wenn sich, wenn das Kind sich noch nicht komplett abgelehnt fühlt und auch nicht ganz sicher. So, das ist so ein Zwischending, das ist noch vor der unsicher vermeidenden Bindung eigentlich.
Ja, ja.
Also es ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so eine schwächere Abstufung, wie so ein Zwischending zwischen den beiden.
Ja, und maybe daraus entstanden, dass es eben doch nicht so einfach ist, das alles zu klassifizieren und in einen Topf zu schmeißen.
Ja, obwohl die ersten drei, die wurden auch gleich zusammen entwickelt. Und jetzt kommt nämlich auch das letzte Bindungsmuster. Und das ist dann später entstanden, weil das waren so Kinder, da hat man einfach gar nicht gecheckt, was mit denen los ist. Die haben sich ganz unvorhergesehen verhalten. Und das ist der unsicher desorganisierte Typ.
Die halt so ein bisschen durcheinander sind, die Kinder.
Ja, genau. Und man kann halt, man kann das auch, wie ich jetzt gesagt habe, so ein bisschen ein Zwischending, man kann das auch schlecht so ranken und das ergibt halt auch gar keinen Sinn, das so zu bewerten. Aber der unsicher, desorganisierte Bindungstyp geht man da, also da verhalten sich die Kinder einfach irgendwie merkwürdig und haben so gar keine Struktur mehr und das verhalten sich auch unvorhergesehen. Und was ich ganz spannend fand, ich habe herausgefunden, dass Kinder dann so, also die diesen Bindungstyp haben, so teilweise wie so einfrieren mitten in der Bewegung für ein paar Sekunden oder dass sie so motorische Sequenzen wieder abspielen, also dass sie so Bewegungsabläufe einfach komisch wiederholen, sodass man das bei denen beobachtet hat. Aber ansonsten ist es so, dass die Kinder einfach so gar keine Struktur in dem Bindungsverhalten zeigen, dass sie sich einfach, dass sie völlig random sind, was das angeht. Und das spricht halt auch für eine starke Verwirrung des Kindes der Bindung gegenüber. Und man geht davon aus, dass das entsteht, wenn die Bindungsperson, also zum Beispiel die Mutter, irgendwelche unverarbeiteten Traumata hat, die von dem Kind getriggert werden und dass dann die Bindungsperson emotional durch diesen Traumatrigger völlig abgekapselt ist von dem Kind in einigen Momenten. Man sieht auch eine enge Verbindung mit so problematischen familiären Problemfaktoren, wie zum Beispiel Misshandlung, Gewalt, Drogenmissbrauch und so, also Sucht.
Ja, also schon wieder Korrelationen, die da eigentlich.
Ja, aber da, das ist halt auch.
Also ich fand jetzt zum Beispiel auch diese repetitiven Verhaltensweisen, wie du meintest, könnte ja auch einfach eine Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel sein, die ja im Kleinkindalter oder im Babyalter noch nicht diagnostiziert wird. Könnte aber auch fetales Alkoholsyndrom sein.
Ja, genau.
Könnte aber auch. Also
habe ich auch gedacht, ne, das gibt einfach viele.
Ja.
Also Störungen, in Anführungszeichen, die halt zu den gleichen Beobachtungen führen können.
Was ich mich halt noch gefragt habe, also jetzt so generell, also werde ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber so die erste Frage, die ich mir gerade stelle, ist, oder beziehungsweise ich habe gelesen, dass der desorganisierte Bindungstyp, das ist aber schon länger her, dass ich das gelesen habe, war irgendwie so ein Artikel, dass der eigentlich nur entsteht, wenn die Eltern halt so richtig, richtig, also quasi überhaupt nicht die Elternrolle übernehmen und dann die Kinder halt irgendwie parentifiziert sind und halt auch so auf ihre Geschwister aufpassen. Also so halt wirklich stark vernachlässigte Kinder.
Ja.
Also keine Ahnung, ob das stimmt, der wurde ja auch erst später hinzugefügt.
Ja genau, und diese Bindungstheorie, die wurde ja immer weiterentwickelt. So. Die wurde immer weiter aufgegriffen und dann hat hier nochmal jemand was dazugepackt, hier nochmal jemand was dazugepackt. So.
Ja.
Ja, und was glaubst du, in welchem Alter sich Bindung etabliert? Also wir hatten es auch schon mal kurz gesagt am Anfang, aber was glaubst du, was ist so die relevante Phase für Bindung?
Naja, ich glaube, dass man ja irgendwann so eine haben die Kinder so eine Fremdelphase, ich glaube so zwischen 4 und 8 Monaten wahrscheinlich dann da. Also weil dann da fängt es ja dann an, dass Kinder halt quasi nicht mehr, also gerade so ein Säugling kannst du ja wirklich eigentlich überall rumgeben. Der meckert da jetzt nicht großartig rum, außer der wird jetzt hungrig oder so.
Ja.
Aber ich glaube halt so ab einem bestimmten Alter verstehen halt Kinder, wen sie kennen und wen nicht.
Ja.
Und ich glaube halt ab da beginnt dann auch so eine Fremdenphase. Und wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass das so der Ausgangspunkt der Bindungstheorie war, beziehungsweise deckt sich auch mit meinen Recherchen dann.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist auf jeden Fall genau der Punkt, wo man sagt, da entsteht Bindung. Also es wurde klassifiziert in 4 Bindungsphasen. Es gibt da die Vorbindungsphase, die ist bis 6 Wochen. Und da ist genau wie du sagst, der Säugling, der kann das einfach noch nicht unterscheiden, was für eine Person das ist. Also kann auch nicht richtig Menschen voneinander unterscheiden. Und da unter der Prämisse kann der Säugling auch noch nicht eine Bindung zu einer Person aufbauen. Und dann Bindung entsteht der Bindungstheorie nach erst dann in der zweiten Bindungsphase.
Aber darf ich kurz das dazu sagen, weil ich finde das sehr spannend, weil trotzdem würde ich halt sagen, dass gerade Säuglinge in den ersten 6 Lebenswochen sehr krass darauf angewiesen sind, halt körperliche Nähe zu bekommen.
Ja.
Das heißt, also das finde ich schon sehr spannend, irgendwie, dass quasi ein Grundbedürfnis konstruiert wird, was aber nicht von Geburt an existieren soll.
Genau, also, das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich, weil eigentlich sagt es ja aus, dass die Bindung ein angeborenes Bedürfnis ist.
Ja.
Also wurde ja auch sogar so gesagt, Bindung ist ein angeborenes Bedürfnis. Da sagt man aber, das ist die Vorbindungsphase. Also da hat es irgendwie schon so wie so eine, weiß nicht, wie man sich das erklärt hat, ist jetzt, was ich denke, dass man dann gesagt hat, so, das ist jetzt vielleicht die Phase, wo Bindung irgendwie ganz so undifferenziert entsteht zu Menschheit an sich oder so, keine Ahnung. Deckt sich ja vielleicht auch ein bisschen mit dem Konzept von Urvertrauen an der Stelle. Auf jeden Fall in der Vorbindungsphase kann das Kind noch nicht zu einer bestimmten Person eine Bindung aufbauen. So, davon geht man aus. Und das entsteht dann erst in der zweiten Bindungsphase. Das ist dann ab 6 Wochen bis 6 bis 8 Monate. Und das wäre die entstehende Bindung. Das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist die Phase, in der Kinder anfangen zu fremdeln, weil sie den Menschen unterscheiden können voneinander. Und dann,
schon so früh, nach 6 Wochen schon?
Ja, das ist ja so diese Phase, ja, bis 6 bis 8 Monate.
Ja.
So, das ist ja eine Phase an sich, der Zeitraum, in dem das entsteht. Und dann beginnt Bindung, weil das Kind dann zwischen Menschen unterscheiden kann.
Ja.
Zwischen Vertrauten und Unvertrauten.
Das ist die zweite Phase?
Genau, das ist die zweite.
Ja.
Die dritte Bindungsphase wäre dann 6 bis 8 Monate bis 18 bis 24 Monate. Und da entwickeln.
Also warte mal kurz, halbes Jahr bis ungefähr anderthalb Jahre. Nee, bis ungefähr 2 Jahre.
Genau, ja, halbes Jahr bis ungefähr 2 Jahre.
Ja.
Kommt dann natürlich, also natürlich wieder auf das Kind individuell an, wie es sich entwickelt. Und da gibt es dann halt spezifische Bindungen zu spezifischen Bindungspersonen. Und da fangen Kinder auch mit deutlichen Bindungsverhalten an, wie Nähe suchen, Trennungsangst. Und ob es jetzt auch die Welt, also ob es jetzt auch die Umgebung erkundet oder nicht so.
Ja, ja.
Danach kommt die reziproke Beziehung, sagt man. Das ist die vierte Bindungsphase, das ist alles danach. Und da gibt es halt bessere kognitive Fähigkeiten und halt bessere Sprachentwicklung und so. Da sind die Kinder weniger abhängig von körperlicher Nähe auf jeden Fall.
Okay, und das war's.
Aber Bindung entsteht, ja, und da hört es irgendwie auf dann.
Also hey, alle, die mir jetzt geschrieben haben, mein Kind ist 6 Jahre alt, ich habe es gerade angebrüllt, schadet es der Bindung? Nee, schadet der Bindung nicht, dein Kind ist fertig mit Bindung.
Natürlich, aber es hat die reziproke Beziehungsphase. Nee, aber also jetzt mal ohne Witz, davon ist ja Bowlby ausgegangen.
Nicht, ich glaube, das wurde tatsächlich auch schon weiterentwickelt, das, was du gerade vorgelesen hast. Ich habe nämlich noch viel dazu herausgefunden.
Und was noch interessant ist zur Bindungstheorie, was man im Kopf behalten muss, ist, dass davon ausgegangen wurde, dass es so eine primäre Bindung gibt und eine primäre Bindungsperson und dann noch so 3 bis 4 sekundäre Bindungen, die sich aber hierarchisch unterordnen. Also die primäre Bindung und die primäre Bindungsperson ist die allerwichtigste Bindung im Leben des Kindes und alle anderen sind halt auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die primäre.
Ja. Jetzt nach dem, was du gesagt hast, bin ich so froh, was ich als nächstes gemacht habe. Nämlich, wir wussten ja, also wenn wir recherchieren für so eine Folge, wissen wir nicht, zu welchem Ergebnis die eine Person kommt und die andere. Und ich wusste auch, als ich meine Recherche begonnen habe, noch nicht, zu welchem Ergebnis ich kommen werde. Und meine Recherche deckt sich halt komplett mit dem, was du jetzt gesagt hast. Nämlich, dass es alles so ein bisschen verwirrend auch ist. Ich habe mich nämlich näher mit der Frage auseinandergesetzt, wie es eigentlich zur Bindungstheorie kam. Also weil ich bin der Meinung, ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich meine, ich habe gelesen, dass zum Beispiel der Rousseau, als er die Kindheit entdeckt hat am Anfang der Industrialisierung, dass er das einfach nur so als Philosoph quasi aufgeschrieben hat, also nur darüber philosophiert hat. Und ich habe mich gefragt, hat Bowlby das auch einfach nur philosophiert? Weil dann wäre es ja schon irgendwie ein bisschen weit hergegriffen, dass wir uns immer noch damit auseinandersetzen. Aber nein, das hat er nicht. Also er hat tatsächlich Studien dazu durchgeführt.
Ja.
1950 ist das auch noch nicht so lange her, oder? Also geht ja eigentlich noch. Das ist jetzt noch nicht mal 100 Jahre. Würde man ja eigentlich meinen, methodisch müsste es ja eigentlich auch super sein,
ja,
oder?
Wurde der nicht sogar dann 1950 von der WHO beauftragt für eine Studie?
Ja, also auf jeden Fall hat er auch eine WHO-Studie durchgeführt. Er hat mehrere Studien durchgeführt und ich werde jetzt ein paar von denen, ich glaube, es waren insgesamt 4 oder 5 Studien. Ich habe jetzt 2 rausgegriffen, habe mir die anderen nur noch mal durchgelesen, um zu gucken, ob sich das deckt. Aber habe jetzt nicht alle noch mal mit in den Podcast genommen, weil ich dachte, das ist einfach zu viel dann an der Stelle.
Ganz schön viel, ja.
Ich habe außerdem noch geguckt, wie die Bindungstheorie weiterentwickelt wurde und ich habe geguckt, welche Studien außerdem noch gemacht wurden und ob die vielleicht methodisch ein bisschen
weiter sind.
Weiter oder
stichhaltiger.
Konkreter oder auch einfach wissenschaftlicher. Okay. So. An der Stelle, bevor ich jetzt gleich mit Bowlby einsteige, also 1950, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast einmal schnell bewertet. Wir haben jetzt, glaube ich, 2.400 Bewertungen auf Spotify. Ich fände es übelst geil, wenn wir irgendwie 3.000 Bewertungen kriegen würden. Gerne natürlich auch mit 5 Sterne, aber tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt uns auch schlecht bewerten. Wenn ihr uns schlecht findet, dann haben wir wenigstens ehrliches Feedback. Und ansonsten folgt unserem Podcast. Wir haben fast die 30.000 Follower auch. Also natürlich ist es jetzt nicht sonderlich wichtig, aber wenn ihr uns folgt, dann erscheinen wir in den Charts. Und das ist halt schon ziemlich cool für uns. Ja.
Yes. Und macht teilt uns.
Ja. Teilt uns, da würden wir uns sehr freuen. So, also 1950 Bowlby. Ja, steigen wir ein.
Jo.
Bist du bereit? Okay. Also, die bekannteste Studie, die er durchgeführt hat, das ist nämlich jetzt auch diese WHO-Studie, von der du gerade gesprochen hast, das ist die 44 Juvenile Thieves. Juvenile?
Jugendlich.
Ja, genau, Jugendliche. Their Characters and Home Life. So heißt die Studie.
Also 44 jugendliche Diebe,
ja.
Ihre Charaktere und ihr häusliches Leben.
Ganz genau. Also er hat 44 jugendliche Straftäter auf die Frage hin untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen frühen emotionalen Traumatisierungen durch Verlust und Trennungserlebnisse und der späteren Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten gibt.
Er hat die gefragt.
Er hat das einfach untersucht. Also er hat sich die Straffälligen angeguckt.
Mhm. Und hat noch ein dann, kleiner Funfact, den ich dazu gefunden habe. Er ist ja Kinder- und Jugendpsychiater und er hat die halt aus der Klinik, wo er gearbeitet hat, hat er sich die halt rausgepickt.
Ja.
Seine Versuchsperson.
Seine 44 Versuchspersonen. Und hat da dann einfach geguckt, ob die Jugendlichen quasi in den ersten 5 Lebensjahren für mindestens sechs Monate von ihren Müttern getrennt waren und hat herausgefunden, dass mehr als die Hälfte, ich habe keine konkretere Zahl gefunden, mehr als die Hälfte der Jugendlichen länger als 6 Monate in den ersten 5 Lebensjahren von ihren Müttern getrennt waren. Wir sind jetzt irgendwie 1900 irgendwas, also nicht ganz 1950. 1950 hat Bowlby diese Theorie erst formuliert, also ich glaube 1934 oder so sind wir jetzt gerade. Ja. Und da führt er diese Studie durch, die heißt 44 Juvenile Thieves, Their Characters and Home Lives.
Also ich habe noch gefunden, dass er herausgefunden hat, dass 14 von dieser Diebesgruppe, dass er da eine psychopathische Störung diagnostiziert hat und dass 12 von denen Trennungserfahrungen hatten.
Also nicht mal die Hälfte.
Also 12 von den 14.
Ach so.
So stand da jetzt, glaube ich, es
gelesen. Ah, okay. Aber ja, gut, weil ich habe nämlich keine konkrete Zahl davon gefunden, wie viel von den 44 Jugendlichen jetzt eben für 6 Monate von ihrer Mutter getrennt waren in den ersten 5 Lebensjahren. Aber ich habe eben auch gelesen, dass einige von denen eben sehr schwere, auch psychische Störungen zeigten, wie eben Psychopathie. Mhm. Und Bowlby hat daraus gefolgert, dass die Trennung zur Mutter in den ersten Lebensjahren schwerwiegende Folgen für die Entwicklung haben muss. Findest du das befriedigend?
Ja, also das war vielleicht so sein Ausgangs. Ich meine, diese Studie war ja in den 30er Jahren irgendwie 36 bis 39. Und so seine Bindungstheorie, also sein Buch Attachment, kam ja irgendwie 1969 raus. Ich kann mir einfach vorstellen, dass er diese Beobachtung genommen hat, dass er gesagt hat, oh, okay, da müsste ja irgendwie wahrscheinlich eine Verbindung bestehen und den halt einfach das als Ausgangspunkt genommen hat, den weiter nachzugehen und das weiter zu erforschen. Kann ich mir vorstellen.
Ja, voll, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also ich habe mich gefragt, wie generell die Umstände von diesen Kindern auch waren. Also zum Beispiel, ob in dem Elternhaus generell auch Gewalt herrschte. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, weil ich meine, er hat sich jetzt auf eine Prämisse gestützt, nämlich, dass die Mutter für 6 Monate weg war. Aber warum war die weg? Wo war das Kind in der Zeit? War der Vater auch weg? War die Tante da? Also, ich habe dazu nicht so viele Informationen. Genau, also, oder waren sie in einem Waisenhaus so? Ich habe dazu wenig Informationen gefunden, aber laut den Sozialarbeitern war die Familienatmosphäre von diesen Kindern und Jugendlichen generell halt sehr von emotionalem Missbrauch und Gewalt geprägt. Mhm. Und ja, also, man kann jetzt zum Beispiel auch, also, man könnte jetzt ja auch fragen, so wie war das? Also war halt, also waren die von Armut betroffen? Waren die vielleicht, war Diebstahl so ein Ding? War die Mutter vielleicht 6 Monate weg, weil die selber im Gefängnis war? So, also das sind ja auch alles schon auch Faktoren, die irgendwie, finde ich, damit reinspielen, die viel naheliegender sind, als zu sagen, ah ja, der war 6 Monate von der Mutter getrennt, muss aber das auch zeitlich wieder einordnen. Damals war ja dieses traditionelle Rollenbild so groß und so stark, dass halt, ich frage mich halt auch, inwiefern so eine Theorie dann halt quasi gemacht wurde, um die Relevanz einer Mutter-Kind-Bindung quasi zu stützen und gar nicht so sehr um, also das will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, aber ich frage mich halt schon, inwiefern das damit reinspielte.
Ja.
Weil es ja schon auch bei vielen PsychologInnen so war damals oder auch PhilosophInnen, dass halt so dieses, die Mutter quasi an das Kind zu binden, so ein bisschen halt auch dienlich war. Also ohne jetzt bösen Willen zu unterstellen.
Ich glaube, um das so ein bisschen zu verstehen, hilft das total, das in einen historischen Kontext einzuordnen, weil wir haben diese Studie mitten im Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg sind halt viele Erwachsene gestorben und sind halt viele Kinder oder sind halt viele Waisenkinder zurückgeblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass überhaupt diese Forschungsfrage aufkam, weil viele Kinder ihre Eltern verloren hat, dass sich dann Bowlby gefragt hat, was hat das für Auswirkungen auf die Kinder, dass er dann hingegangen ist, Kinder untersucht hat, dass er, um diesen Punkt zu erforschen, dass er schon diesen Punkt im Kopf hatte und dann auch genau diesen Punkt dann rausgepickt hat. Und soweit ich das jetzt gelesen habe, ist es tatsächlich, das, was du beschreibst, auch ein großer Kritikpunkt an der Studie, dass er da gesagt hat, das ist jetzt wegen dieser Mutter-Kind-Bindung und nicht gesagt hat, ja, das korreliert.
Ja, genau, dass er diese Prämisse einfach auch als gegeben wahrgenommen hat. Ich habe jetzt gerade auch nochmal überlegt, weil Zweiter Weltkrieg und so, da waren ja dann auch eben die Eltern, also die Mütter, okay, ja, also eigentlich sind ja aber klassischerweise die Männer oder sind ja auch in den Krieg gezogen und die Mütter sind ja zurückgeblieben, haben aber angefangen zu arbeiten, weil die es ja auch mussten. Also finde ich das eigentlich noch verwunderlicher.
Ja, dass auf das eine so, Art
irgendwie.
Genau, das haben wir vielleicht noch gar nicht so gesagt, aber ich habe ja schon gerade gesagt, so er hat diese Hierarchie aufgemacht zwischen primäre Bindungsperson und sekundäre, aber für ihn damals war das noch Mutter als primäre Bindungsperson und alle anderen als sekundäre.
Er erwähnt das auch nur in einer Studie am Rande, dass es auch andere sein können als die Mutter. Ja, also er geht immer von der Prämisse aus Mutter und wie gesagt, also in vielen von diesen Studien taucht der Vater gar nicht auf, also wird gar nicht irgendwie erwähnt oder es wird gar nicht gesagt, was der eigentlich zu der Väter Zeit gemacht hat. Väter haben gar nicht
daran teilgenommen in jeglicher Studie, glaube ich.
Ja, und weil ich halt diese Studie viel zu vage fand, um da irgendwie, also vor allem, weil...
Ich glaube, da bist du nicht die Einzige.
Habe ich mir jetzt, wie gesagt, auch noch weitere Studien angeguckt. Und eine war eben auch so eine klinische Studie, wo er einfach Kinder aus seiner Klinik rausgesucht hat. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Dazu gibt es eigentlich gar keine Informationen, bestimmt in seinem Buch. Aber das haben wir jetzt ja nicht gekauft.
Ja, da darf man halt auch einfach nicht draus zitieren. Das ist halt das Problem.
Das ist ja sein eigenes Buch.
Man muss halt dieses Buch jetzt kaufen.
Ich habe zu einer Studie noch ein bisschen mehr gefunden, nämlich zu der Studie an verwaisten Kleinkindern. Ich weiß nicht, ob du dir dazu schon was durchgelesen hast.
Nee.
Da war es eben genau so, wie du gesagt hast. Also viele Kinder haben halt durch den Krieg einfach ihre Familie oder ihre Mutter in dem Fall verloren. Und da war das eben auch sein Ziel an der Studie mit diesen Kriegskindern oder mit diesen Waisenkindern herauszufinden, welche langfristigen Folgen die mütterliche Abwesenheit auf die Kinder hat. Da wurden halt die Kinder, die er untersucht hat, im Alter von 6 Monaten und 6 Jahren von der Mutter getrennt. Also eben dieser relevante Bereich quasi. Er hat die Kinder als feindselig, gefühlskalt, dissozial und unfähig, tiefere Beziehungen einzugehen, beschrieben und hat außerdem gesagt, dass sie eine erhöhte Aggressivität haben und kriminelle Neigungen. Und Bowlbys Schlussfolgerung war daraus auch, der Verlust der Mutter mindert das Konzentrationsvermögen, die Intelligenz und erschwert Kindern Zugang zu Emotionen und Empathie.
Ja, es ist jetzt der Verlust der Mutter oder es ist der Stress durch Krieg und Trauer durch verlorene Bindungspersonen.
Und was finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, überleg dir mal, wo haben die gewohnt dann? Was habe ich gerade gesagt?
In einem Waisenhaus.
In einem Waisenhaus.
Und in einem Waisenhaus lief es halt vielleicht auch nicht so rund für die Kinder.
Ich habe mir durchgelesen, wie es in den Waisenhäusern da ablief. Und es war halt eine krasse Massenabfertigung. Also die Kinder, die waren halt, man kennt ja auch, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber man kennt ja auch diese Filme, so irgendwie so Tom Sawyer oder so. Mhm. Ist es nicht auch so? Also wo halt, also die Kinder so in Mehrraumbetten und die liegen da und die müssen, also es war halt, es gab
Tom
sehr
Sawyer
streng.
Nicht, aber du meinst jetzt vielleicht
Oliver Twist, ich weiß
Oliver
nicht
Oliver
genau.
Twist, ja. Aber das war eine andere Zeit. Das war eine ganz andere Epoche.
Das kann schon sein, aber so wie diese Filme halt gezeichnet wurden, also diese, diese Betten, die halt da sind und die Kinder, die müssen da liegen und die müssen still sein, so zum Beispiel, also das war halt alles die Realität, also es wurde sehr stark diszipliniert und reglementiert, es gab sehr strenge Strukturen, die Kinder, die, also alles wurde halt nach Zeit auch, also jetzt, wenn es ein Baby war, das wurde nach Zeit hochgehoben, das wurde nach Zeit gefüttert. Es gab halt feste Essenszeiten und es ist auch klar, es gab halt starken Personalmangel. Ich meine, es war ja auch Krieg und so weiter, aber dadurch war es halt nicht möglich, den Kindern irgendwie auch Nähe zu geben oder auch emotionale Zuwendung oder die auch irgendwie emotional zu begleiten in irgendwelchen Konflikten. Also die wurden halt einfach, die wurden halt nach Nahrung und Hygiene versorgt
die
und
das war's. Die wurden abgefertigt.
So. Also im Prinzip das, was Kaiser Wilhelm halt mit diesen Kindern auch gemacht hat, nur dass die halt noch kleiner waren sozusagen, nicht Kaiser Wilhelm, Friedrich der Zweite. Also im Prinzip das, was Friedrich der Zweite im Römischen Reich so mit den Kindern gemacht hat, war da also mehr oder weniger auch an der Tagesordnung, dass halt ein bisschen ältere Kinder waren so und ein paar mehr. Ich habe halt auch gelesen, dass die Kinder teilweise mit Bändern fixiert wurden, um bestimmte Verhaltensweisen zu unterbinden.
Ist einfach eine Kinderindustrie gewesen irgendwie.
Und das Ding ist halt einfach, wenn man sich das anguckt, dann ist es ja auch kein Wunder, dass die halt dann emotionale Verhaltensauffälligkeiten haben, die dann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Mutter gestorben ist, weil sie dadurch ja in das Waisenhaus gekommen sind. Wenn die Mutter gestorben wäre und sie wären dann aber zu der Großmutter zum Beispiel gekommen oder zu den Großeltern.
Dann hätten die nicht an der Studie teilgenommen.
Hätten sie nicht an der Studie teilgenommen, hätten aber gleichzeitig definitiv auch nicht diese Verhaltensauffälligkeiten gehabt, die über Trauer hinausgehen, außer sie wären dort auch so behandelt worden. Also bin ich mir zu 100% sicher.
Das gibt schon Sinn.
Ja, unbefriedigend.
Ja.
Ja.
Schon.
Aber es gab ja noch diese eine wichtigste Studie quasi.
Der fremde Personentest?
Genau, Strange Situation Test, den hat er zusammen mit seiner Studentin Mary Ainsworth durchgeführt. Und dieser Strange Situation Test, der ist auch die Prämisse für die Bindungstypen, die du uns vorher also
genau. Man hat einfach nur die Beobachtungen aus diesem Test genommen und auf Basis von den Beobachtungen diese Typen, diese Bindungsmuster entwickelt.
Klassifiziert.
Und das ist so wichtig, das zu wissen.
Also beim Strange Situation Test wurden erstmal Mutter und Kind eine Weile zu Hause beobachtet, um generell wahrscheinlich zu gucken, wird feinfühlig auf die Bedürfnisse geachtet oder nicht, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich gehe davon aus, weil das ergibt ja Sinn, sonst könnte man ja auch nicht klassifizieren, wie die Mütter sich verhalten mit dem Kind und warum dann die Bindung daraus resultiert und so. Dann wurde halt so eine Experimentsituation quasi geschaffen und ich habe an der Stelle ein Video mitgebracht. Willst du das angucken?
Du kannst mir das auch gerne zeigen, wenn du das schon mitgebracht hast.
Also es wurde mit einem Video aufgenommen auf jeden Fall.
Ah. Ich finde es mega cool, dass du dieses Video gefunden hast, weil ich habe auch gelesen, was da so gemacht wurde. Ich fand das super spannend zu sehen, wie das jetzt konkret durchgeführt worden ist, so mit meinen eigenen Augen.
Also der Test wurde 1969 durchgeführt und dann 1979 wurden die Ergebnisse veröffentlicht.
1979 wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Okay, ja spannend. Und was ich auch sehr relevant fand, was gerade gesagt worden ist in dem Video, dass es sich um einen standardisierten Test handelt. Also um einen Standardtest zur Ermittlung der Bindung. Das heißt, dass es eigentlich ein Testverfahren ist, das überall wiederholt werden kann und was halt auch oft wiederholt wurde.
Ja, kannst du kurz beschreiben, was man gesehen hat?
Also da war so ein Raum, einfach da hat man so zwei Stühle gehabt und in der Mitte das Spielzeug. Und dann ist eine Mutter mit ihrem Kind, hat diesen Raum betreten und die haben sich erstmal aufgehalten. So, das Kind hat angefangen zu spielen, zu erkunden. Erst hat die Mutter mit dem Kind zusammengespielt und dann ist das Kind hat so ein bisschen mehr erkundet, die Umgebung. Und dann kam eine fremde Frau in den Raum, hat sich auf einen zweiten Stuhl neben die Mutter gesetzt und einfach nur gelesen. Also hat erstmal gar nicht wirklich interagiert, hat dann aber nach einer Weile mit dem Kind gespielt, also hat Kontakt zu dem Kind aufgenommen. Und nachdem die Frau Kontakt mit dem Kind aufgenommen hatte, hat die Mutter den Raum verlassen. Und sobald, also die Mutter war in dem Video noch nicht mal außerhalb der Tür, also sie stand in der Tür und das Kind hat angefangen zu weinen. Ich weiß nicht, wie alt das war, das konnte noch nicht laufen, also so.
Na, 14 Monate sagen die auch.
Ach, 14 Monate alt war das. Okay, gut. Also kurz bevor es laufen kann. Das ist auf jeden Fall, er hat mega angefangen zu weinen. Dann ist die fremde Person zu dem Kind hingegangen, hat versucht, das zu trösten. Und das Kind hat sich einfach gar nicht von der trösten lassen. Kurz darauf ist die Mutter wiedergekommen, hat das Kind getröstet. Dann war es kein Problem. Das hat sich beruhigt. Dann waren die wieder da. Das Kind hat wieder angefangen zu spielen. Und die fremde Person, die ist gegangen. Also ja. Ich weiß nicht, wann die gegangen ist, aber die ist auf jeden Fall gegangen, als die Mutter dann wieder da war. Und dann haben sie wieder gespielt, das Kind hatte sich beruhigt, hat angefangen zu spielen. Dann hat die Mutter dem Kind noch irgendwie ein Spielzeug gegeben und ist dann einfach gegangen. Und dann war wieder, die Mutter war so halb aus der Tür, die stand eigentlich noch in der Tür. Das Kind hat ganz doll angefangen zu weinen. Das Kind hat auch immer versucht, noch durch die Tür zu kommen. Ja. Also die Mutter musste sich gerade beim ersten Mal auch relativ beeilen, dass sie die Tür zubekommt, bevor das Kind jetzt die Händchen dazwischen hat. Und ist auf jeden Fall total, also man hat gemerkt, dass es total gestresst ist.
Ja, panisch hat es fast gewirkt, finde ich.
Ja, also es hat schon sehr geweint. Dann kam die Mutter wieder, hat das Kind auf den Arm genommen, das Kind hat sich beruhigt. Und das, also
nee, die Mutter zuerst ist auch wieder, kam die fremde Person wieder rein.
Ah ja, stimmt. Ja. Erst kam die fremde Person wieder rein, nachdem die Mutter gegangen war. Das Kind hat sich nicht beruhigt, dann kam die Mutter rein. Und was man auch immer gesehen hat, sobald die Mutter den Raum betreten hat, ist das Kind sofort auf die Zuge gekrabbelt. Und die Mutter hat das Kind auf den Arm genommen. Das Kind wollte auch auf den Arm genommen werden. Mutter hat das Kind auf den Arm genommen. Und dann hat sich das Kind beruhigt.
Ja.
So. Und das war quasi so dieser Versuchsaufbau. Also das hat man mit verschiedenen Kindern eben gemacht, diesen Ablauf mit kommt in den Raum an, fremde Person kommt rein, Mutter geht raus, Mutter geht wieder rein, fremde Person geht raus, Mutter geht raus, Mutter geht wieder rein. Nee, fremde Person kommt rein, fremde Person geht raus, Mutter geht rein.
Ja, also im Endeffekt wurde halt dadurch die Trennungsangst und die Interaktion mit Fremden und die Wiedervereinigung untersucht und daraus haben sich dann eben auch diese Bindungsstile ergeben. Also das wurde ja auch am Ende des Videos gesagt, so diese Situation, dass das Kind halt panisch reagiert, wenn die Mutter weg ist und dann sich von der fremden Person nicht trösten lässt und dann eben hinterherkrabbelt und wieder auf den Arm genommen werden möchte und sich beruhigt, wenn die Mutter wieder da ist. Das wird halt so als sicherer Bindungsstil klassifiziert und es wurde auch so festgelegt. Wenn die Kinder sich anders verhalten haben, also zum Beispiel im unsicher vermeidenden Bindungsstil, wenn das Kind einfach die Mutter nicht beachtet hat, wenn sie gegangen ist, auch sich ruhig verhalten hat und wenn sie wiedergekommen ist, sich auch ruhig verhalten hat, dann wurde halt gesagt, so das ist der unsicher vermeidende Bindungsstil und das Ganze eben aber auch in Kombination mit, dass sie halt Mutter und Kind auch zu Hause beobachtet haben.
Und bei den Kindern, die, also bei dem unsicher vermeidenden Bindungsstil, da hat man so die Kinder drunter gefasst, wo man gedacht hat, dass das juckt die gar nicht, die ihr Verhalten gar nicht geändert haben, die auch auf die fremde Person eingegangen sind. Aber man hat dann bei den Kindern Herzfrequenz gemessen und den Cortisolspiegel und hat festgestellt, dass die auch total unter Stress waren.
Da wollte ich auch gleich noch drauf eingehen. Hm. Was mich aber interessiert, wie haben sich die Kinder bei unsicher ambivalent verhalten? Weil das habe ich jetzt gar nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, du weißt es, oder?
Ich habe das recherchiert, ja. Bei dem unsicher ambivalenten Bindungsstil hat man beobachtet, dass die Kinder eher so an der Bindungsperson geklammert haben und nicht so richtig den Raum erkundet haben und sich immer rückversichern wollten, ob die Bindungsperson jetzt in der Nähe ist so. Und dann war das so, dass die sich auch widersprüchlich verhalten haben, wenn die Bindungsperson wieder da war. Also, dass die auf Körpernähe von der Bindungsperson erst aggressiv reagiert haben und dann aber sofort auch wieder super die Nähe gesucht haben.
Also die haben halt auch von Anfang an eher an der Mutter geklammert und haben auch, wenn die Mutter den Raum verlassen hat, halt gegen die Tür gehämmert, weil sie halt auch raus wollten. Und sie haben halt auch nicht so exploriert. Und daraus wurde dann unsicher, also der unsicher vermeidende Typ quasi unsicher klassifiziert. Der unsicher ambivalente Typ klassifiziert. Das Ding ist halt einfach, ich finde, wenn man das so hört, dann ergibt es schon auch Sinn. Also so, ja klar, das ist halt unsicher ambivalent oder das ist sicher gebunden, deshalb fällt es sich XYZ. Aber gerade bei dem letzten Beispiel, also mit unsicher ambivalent, als ich mir so durchgelesen habe, wie sich das Kind verhalten hat, dachte ich mir so, ja, aber das könnte auch einfach nur ein Kind sein, was halt generell halt viel Nähe braucht und halt vielleicht irgendwie viel Regulation. Also wo halt viel, also wir haben ja auch in der letzten Folge über Kooperation, haben wir ja auch darüber gesprochen, wie halt im Körper vom Kind Stress entsteht. Also wenn euch das näher interessiert, dann hört euch das gerne nochmal an. Aber ich finde, da kann man auch viel einfach darauf zurückführen, dass vielleicht einfach Stress im Körper des Kindes war sozusagen und es deshalb halt aufgrund der unbekannten Situation halt nicht exploriert hat und so. Und das muss ja dann, also das halt, ich finde halt irgendwie, auf den ersten Moment liest sich das so und man denkt sich so, ja klar, voll logisch. Und dann, wenn man aber drüber nachdenkt oder halt auch mehr Wissen zu dem Thema hat, dann ergibt es irgendwie gar nicht so viel Sinn.
Ja, voll. Ja, und ich habe mir halt auch gedacht, so bei dieser, also das ist ja das, was man immer so liest, auch in irgendwelchen Büchern, dann wird halt genau das zitiert, so diese Bindungstypen und was die ausmachen. Und dann wird halt im besten Fall auch noch gesagt, jo, aber das kann man jetzt nicht einfach so auf Einzelsituationen anwenden, weil das ist halt genau dieses Testsetting. Also die Beobachtungen wurden halt genau in diesem standardisierten Test gemacht und man kann deshalb eigentlich 0,0 Rückschlüsse auf den eigenen Bindungstyp mit dem Kind ziehen, wenn man zum Beispiel bei der Kita-Eingewöhnung geht und das Kind sich so oder so verhält.
Ja, aber vor allem, also selbst auch da finde ich halt, ja, aber da, also da wurde ja gar nichts mit einbezogen, wie jetzt eben charakterliche Unterschiede oder ja, so. Also
man hat halt einfach nur, hat das einfach nur geordnet. Man hat geguckt, wie verhalten die sich, und dann hat man die einfach. Also
man hätte die ja auch nach Charakter beordnen können.
Genau, aber also, die Grenzen von diesen Typen können ja auch nicht so klar sein. So, das muss ja alles so ein bisschen ineinander übergehen. Und dann sagt man im Endeffekt willkürlich, so das eine Kind gehört ja zu dem Typ und das andere Kind gehört zu dem Typ.
Ja, also was ich halt auch noch spannend fand, war halt, dass irgendwie der Stresspegel gemessen wurde von den Kindern anhand von Herzfrequenz und Speichel, also Cortisolpegel wurde anhand von Speichel gemessen, und da wurden halt auch die sicher gebundenen Kinder als Ausgangslage genommen, also was ihren Stresspegel angeht. Man hat halt festgestellt, dass die anderen Kinder halt einen höheren Stresspegel haben, und was ich methodisch halt einfach komplett fehlerhaft finde, ist, dass der Stresspegel zu Hause nicht gemessen wurde, sondern nur in der experimentellen Situation. Das heißt, man könnte auch einfach Rückschlüsse darauf ziehen, dass halt Kinder, die vielleicht generell reizoffener sind, eher dazu tendieren, bei ihrer Mutter zu sein, oder jetzt zum Beispiel auch bei Kindern im Spektrum, die verhalten sich ja häufig, also die haben ja, es gibt ja den Meltdown und den Shutdown, und es gibt ja auch bei Stressreaktionen so Fight, Flight or Freeze, und gerade Kinder im Spektrum, also autistische Kinder, reagieren ja mit Freeze, und dann könnte man ja den unsicher vermeidenden Typ auch damit erklären, dass die einfach mit Freeze reagiert haben, weil der Stresspegel bei denen war enorm hoch im Vergleich zu denen, die halt in Anführungszeichen sicher gebunden sein sollen. Man könnte das alles also auch mit dem Ansatz von Jerome Kagan, also von diesem Entwicklungsforscher, erklären, dass quasi 20% der Kinder high reactive sind, also extrem reizoffen, und 40% der Kinder extrem reizreguliert, also nicht so anfällig auf Stressoren reagieren, und damit halt quasi die Reaktion der Kinder klassifizieren.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch insgesamt so der große Kritikpunkt an dieser Studie, dass man jetzt so, dass so viele Effekte in so einer Bindung drin sind. Also jedes Kind ist individuell, jeder Erwachsene ist individuell, und die Beziehung ist so dynamisch, und es wird einfach so der Realität gar nicht gerecht zu sagen, okay, das ist jetzt alles nur Bindung und das sind die und die und die Bindungstypen und darauf ist alles zurückzuführen. Und ich sag's nochmal an der Stelle, es wird immer die Erklärung von den Bindungstypen so aus dem Kontext gerissen. Es wird geschrieben, so und so verhalten sich Kinder mit dem und dem Bindungstyp, ohne zu erklären, dass es wirklich nur die Beobachtung aus diesem standardisierten Test ist. Und deshalb kann man nicht oft genug sagen, wenn sich euer Kind irgendein Verhalten zeigt, lässt das null Rückschlüsse zu auf diesen Bindungstyp.
Ja, generell kann man jetzt ja auch, finde ich, in Frage stellen, ob Bindungstypen überhaupt existieren. Also würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal tun.
Ist halt ein Konzept. Das sind ja alles verschiedene Konzepte, um halt irgendwelche Sachen zu erklären. Und vielleicht lassen sich mit diesem Konzept irgendwelche Sachen erklären in der Realität.
Bitte? Also, weil es wird ja damit erklärt, eine höhere emotionale Intelligenz wird damit erklärt. Das wird aus den Studien quasi, also die Rückschlüsse kommen ja hauptsächlich bei Bowlby jetzt aus den Studien mit diesen vernachlässigten Waisenkindern.
Was und da hat er halt IQ-Tests gemacht.
Ja, was ich halt schwierig finde, weil, sorry, aber die wurden ja wirklich einfach komplett vernachlässigt. Ist klar, dass die halt eine geringe emotionale und auch generelle Entwicklung haben. So, also das ist, finde ich, irgendwie halt komplett naheliegend. Ja, ich weiß nicht, also ein weiteres Problem ist, was glaubst du denn, an welcher Art von Kindern das durchgeführt wurde? Also welche Familien wurden da in diesem Experiment mit einbezogen?
Ja, wahrscheinlich so Mutter, Vater, Kind.
Weiße Mittelschichtkinder. Also ja, es wurden halt einfach nur weiße Mittelschichtkinder.
Na klar.
Da, also das heißt, es ist halt einfach komplett überhaupt nicht geguckt, existiert Fremdenfurcht eigentlich nur bei weißen Mittelschichtkindern oder existiert die auch bei, weiß ich nicht, bei Kindern aus den Hatzer so. Spoiler, tut sie nicht.
Ja.
Weil die halt ganz anders aufwachsen. Und natürlich, also finde ich jetzt auch wieder naheliegend, wenn man sich anguckt, wie halt weiße Mittelschichtkinder aufwachsen, nämlich in der Kernfamilie isoliert mit ihrer Mutter alleine. War damals so, sehr traditionelle Rollenbilder, ist heute aber eigentlich immer noch so, dass die dann auf Fremde dann irgendwie komisch reagieren, weil sie es ja auch einfach nicht gewohnt sind, weil sie es einfach nicht anders kennen. So.
Ja, weil sie auch in der Kernfamilie groß werden. Also generell ist dieses Konzept sehr wackelig und widersprüchlich, finde ich. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich hatte auch gefunden, dass eine sichere Bindung sehr gut für die Gehirnentwicklung sein soll und dass sich dann ja, die Teile vom Gehirn besonders gut entwickeln, die für Stressregulation, Emotionsregulation und auch für die Bindung verantwortlich sind.
Das finde ich wieder lustig, weil
Ja.
jetzt rein neurologisch betrachtet, würde man jetzt davon von der Prämisse ausgehen, dass man quasi nicht in drei Bindungstypen unterscheidet, sondern in quasi auf dem Spektrum oder halt High Reactives, Low Reactives und irgendwas in der Mitte, weil unsicher, also unsicher vermeidend wäre dann wahrscheinlich auf dem Spektrum, das Ambivalente wäre dann irgendwie sowas in der Mitte und das der
Ja.
sicher gebundene wäre halt einfach der normale, in Anführungszeichen, also der neurotypische. Also ich würde es jetzt gar nicht so klassifizieren, aber wenn man das jetzt so machen würde, dann wäre ja auch logisch, dass halt Kinder, die jetzt im
Ja.
Autismus-Spektrum sind, auch im Erwachsenenalter halt
Oder ADHS,
emotional
ja.
anders entwickelt sind und sensibler auf Stress reagieren, weil die auch reizoffener sind.
Ja.
Also ich will das gar nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie, dass das da, also das wurde bestimmt auch überprüft und so. Wir haben jetzt diese eine Studie ja auch nicht rausgesucht und sowas, aber ich will damit nur sagen, dass es sehr schwierig ist, wenn irgendwie so getan wird, als ob eine Sache
Ja.
auf jeden Fall die Ursache ist. Und das ist mein Problem mit der
Es gibt so viele
Bindungstheorie,
Einflüsse
weil
eben auf
es
all,
gibt
ja.
wirklich viele, es gibt wirklich viele Theorien, die nicht so strikt sind wie die Bindungstheorie. Aber die Bindungstheorie wird, finde ich, in der aktuellen Erziehungsdebatte wird die so als gegeben einfach immer wieder rezitiert. Und
Ja.
ich habe mir das durchgelesen und ich war richtig geschockt davon.
Ja.
Und ich will dir jetzt noch was erzählen. Diese
Ich war auch
Bindungstheorie,
geschockt.
ja, diese Bindungstheorie wurde, ich habe nicht damit gerechnet, dass sich die Folge in diese Richtung entwickelt, wirklich gar nicht. Ich dachte, wir
Ja.
reden, wie toll Bindung ist und wie wichtig und was man alles da dafür tun kann, damit man eine schöne Bindung zum. Da ich dachte, darüber wird diese Folge gehen und jetzt am Ende dieser Folge glaube ich, dass ich sagen werde, Scheiß auf Bindung. Aber egal, ich möchte es jetzt noch kurz ein bisschen weiter erzählen, weil diese Bindungstheorie wurde dann auch weiterentwickelt, 1980, von dem Ehepaar Sears, die auch als die Begründer der Attachment-Parenting-Bewegung, also der Begründer der bedürfnisorientierten Erziehung, gelten. Wenn du von jemandem hörst, der der Begründer der Attachment-Parenting-Bewegung ist, was denkst du, was der gemacht hat, um diesen Erziehungsstil quasi zu entwickeln? Hat der auch Studien durchgeführt?
Der hat sich bestimmt einfach auf die Bindungstheorie gestützt und dann gesagt, das müssen wir machen für Bindung. Kann ich
Also,
mir vorstellen.
genau, also der hat sich da drauf gestützt, ja, aber hat vor allem halt gar keine, also er hat seine Behauptungen gar nicht wissenschaftlich belegen lassen. Er hat aber auf jeden Fall die 7 Baby-Bs entwickelt und die werde ich dir jetzt vorlesen und dann will ich wissen, was du davon hältst. Die 7 Baby-Bs sind Birth Bonding, Haut-zu-Haut-Kontakt der Eltern und des Babys nach der Geburt, Breastfeeding von der Mutter als eins der wichtigsten Grundpfeiler für Bindung. Baby Wearing, Mutter soll das Kind viel tragen. Bedding close to Baby, also Familienbett. Believe in Baby's Cry, Mutter soll prompt auf das Weinen des Babys reagieren und es trösten. Beware of Baby Trainers, keine Erziehungsmethoden, die auf strengen Zeitplänen beruhen. Und Balance, Bedürfnisse von Kindern und Eltern im Einklang.
Also stößt bei mir auf jeden Fall auf fruchtbaren Boden, weil ich denke, ja, das ist alles bestimmt total hilfreich, aber
Nee, jetzt warte mal. Ich will, dass
ja.
du nicht, dass du ohne Aber darauf reagierst. Ich will, dass du dir das anhörst und
Ja.
mir sagst, an was dich das erinnert.
Das ist halt einfach eine Checkliste.
Nee, das ist doch genau das, was wir machen. Das ist doch genau die Erziehung, die wir jetzt machen. Das ist doch genau das. Birth
Breastfeeding.
Bonding, Breastfeeding, Baby Wearing,
Ja,
Bedding
genau.
close to Baby. Also hier,
Es ist exakt, ja.
Haut-zu-Haut-Kontakt, stillen, Mutter soll das Kind viel tragen, Familienbett, man soll prompt auf das Baby
Ja.
reagieren, also kein Schlaftraining und sowas machen und man soll die Bedürfnisse von
Ja,
Eltern und
genau.
Kindern
Und deshalb meine
einklinken.
ich auch, bei mir stößt das auf fruchtbaren Boden, weil ich auf jeden Fall dachte und eigentlich auch immer noch denke, so, das ist, also bei Breastfeeding, okay, ne? Aber dass ich denke, grundlegend sind das alles Sachen, die total gut und wichtig sind und das sollte man machen. Und das ist genau, da, eigentlich genau so sehen wir die moderne Erziehung heute.
Das ist
Das ist so wie diese Checkliste
genau
so.
unser bedürfnisorientierter Teich. Genau das. Ich dachte tatsächlich, dass wir Sears sogar schon weiterentwickelt haben, weil der auch stark kritisiert wird, eben genau wegen diesem Breastfeeding und so. Aber es ist ja trotzdem auch gang und gäbe in der Bubble, dass Mütter, die nicht stillen, halt hart verurteilt werden, eben weil das ja so wichtig für die Bindung des Kindes ist. Ich kann euch was sagen, das ist null bewiesen, dass das irgendwie wichtig für die Bindung des Kindes sei. Ja, Mutter und Kind schütten Oxytocin aus und das ist ein Bindungshormon, aber das war's auch schon. Der Vater schüttet auch Oxytocin aus, wenn er das Baby auf den Arm nimmt und ihm eine Flasche gibt. So. Und das finde ich halt schon, also. Auch dieses Co-Sleeping zum Beispiel. Also ich finde schon, dass es auch von Seiten von sehr aktuellen Erziehungs-, wie heißt das, ExpertInnen quasi, halt dieses Co-Sleeping, da wird ja schon sehr großer Wert drauf gelegt und immer wieder gesagt, ja, Kinder brauchen das, Kinder brauchen das. Und ich habe
für die Bindung.
Für die Bindung und das ist wichtig. Und dann auch so, also wo ich mich dann auch manchmal gefragt habe, ja, aber in anderen Familien, wo das nicht gemacht wird, weil die einfach nicht so sehr in dieser Bubble drin sind, mhm, und allen geht es gut damit. Die können doch jetzt auch nicht grundlegend was falsch machen. Das hat mich schon immer irgendwie gewundert, weil ich auch den Eindruck habe, dass in Familien, wo das alles nicht so sehr zerdacht wird, viele Dinge intuitiv eigentlich ganz gut laufen und trotzdem gewaltfrei laufen.
Ja.
Und ja, weißt du, was ich meine? Und ich dann nicht das Gefühl habe, dass die Kinder jetzt emotional vernachlässigt sind.
Ich glaube schon, dass das irgendwie gute Sachen sind. Aber jetzt, wenn man mal bedenkt, dass eigentlich das Fundament von diesen Annahmen gar nicht so stichhaltig ist, wie man es annimmt. So, also es mag sein, dass es alles gut ist, aber wenn diese Bindungstheorie einfach schon wackelig ist, dann wirft das einfach viele Fragen auf und dann muss man das auf jeden Fall auch hinterfragen. Sind die Annahmen, die wir jetzt haben zur Erziehung, auf die wir uns stützen, sind die wirklich so stichhaltig und korrekt?
Ja, oder sind die auch so relevant? Also, weil jetzt zum Beispiel halt gerade dieses Co-Sleeping oder so oder auch, also ich meine, ich finde, es ergibt total Sinn, dass Kinder halt nicht alleine schlafen wollen oder dass die meisten Kinder das nicht wollen, auch evolutionär gesehen. Und die meisten Kinder haben ja auch, also wenn man jetzt so in unsere Historie guckt, so Menschen haben ja eigentlich in der Regel nicht allein geschlafen. Also ich finde halt, Co-Sleeping ergibt schon Sinn, aber wenn mein Kind alleine schlafen will, warum sollte ich das dann nicht machen? Oder auch wenn ich denke, wir als Familie brauchen das so, das wird halt der Bindung nicht schaden, nur weil das Kind halt dann, da muss man vielleicht halt nachts ein paar Mal aufstehen und das Kind irgendwie beruhigen und dann wieder hinlegen. Okay, das kann man ja als Familie auch machen, das schadet der Bindung jetzt nicht unbedingt. Also das finde ich halt irgendwie so, ich finde es irgendwie wichtig, das mal zu sagen.
Was genau ist die Bindung?
Ja, eben, das ist ja, weil das ja allein schon irgendwie ein Konstrukt ist und natürlich wird dieses von Sears jetzt auch kritisiert, weil halt Erziehungsmethoden mit der Bindungstheorie eben vermischt werden und weil er so stark auf die Geschlechterrollen eingeht.
Weil er auch so eine Checkliste gemacht hat, du musst das machen, ansonsten bist du eine schlechte Mutter.
Genau, das baut ja einfach nur hohen Druck auf und außerdem halt eben auch wieder keine Berücksichtigung kultureller Unterschiede.
Also ich persönlich glaube schon, dass das alles auch in eine richtige Richtung geht und wahrscheinlich auch eine gute Entwicklung ist. Es darf nicht so dogmatisch und so als absolut gegeben vorausgesetzt werden. Das muss schon hinterfragt werden auch. Und es muss halt auch überlegt werden, sind andere Wege nicht auch okay?
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall noch gefragt, ob diese Bindungstheorie jetzt nochmal untersucht wurde, weil du ja auch, wie gesagt, hast ja so eine Studie, die halt eigentlich einfach zu reproduzieren ist quasi. Und die wurde tatsächlich auch zum Beispiel unter anderem von den deutschen Psychologen Klaus und Karin Großmann durchgeführt. Die besuchten über 30 Jahre lang 100 Kinder von Geburt an bis ins Erwachsenenalter. Und wegen der Neutralität haben sie aber darauf geachtet, dass in jeder Familie bei jedem Besuch ein anderer Versuchsleiter war. Das heißt, jeder Versuchsleiter hat jedes Kind nur einmal gesehen. Und die haben aber auch den Anhaltspunkt für die sichere Bindung genommen. Kind fängt an zu weinen, weil Elternteil den Raum verlässt. Also wir haben genau diese Studie quasi durchgeführt, die wir halt jetzt bei Bowlby gesehen haben oder bei Mary Ainsworth und haben das halt einmal quasi festgelegt, das Kind ist jetzt sicher gebunden, das ist vermeidend gebunden und so weiter. Und das haben sie halt als Ausgangslage für den kompletten Verlauf des Erwachsenenlebens quasi dann genommen. Und ihr Ergebnis war, dass es langfristige Vorteile für soziale und emotionale Entwicklung hat, wenn die Kinder sicher gebunden sind.
Ja, genau. Oder wenn halt auch Stressfaktoren oder wenn die Kinder nicht dauergestresst sind, weil sie sich sicher und wohl fühlen.
Oder wenn die Kinder nicht im Autismus-Spektrum sind oder wenn die Kinder, also ja, keine Ahnung. Also kann ja viele Ursachen haben auch generell, warum man jetzt also für die soziale und emotionale Entwicklung könnte man ja auch wieder sagen, ja, was ist mit Kindern auf dem Spektrum? Sind die jetzt sozial und emotional unterentwickelt oder sind die einfach nur anders entwickelt? Ja. Also halt so, ich meine jetzt gerade in dem Hinblick, dass wir halt, also dass gerade so viele Menschen im Erwachsenenalter eben gerade mit ADHS und Autismus diagnostiziert werden, weil die einfach unterm Radar waren, kann ich mir halt vorstellen, dass da viele einfach undiagnostiziert halt waren.
Ja.
Die halt, also weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich will das gar nicht so sehr darauf münzen, aber es nervt mich halt irgendwie so ein bisschen.
Aber das sind ja auch schon Sachen, die man mit einbeziehen muss. Also es ist ja halt, das ist einfach ein Konzept, das entwickelt worden ist. Und das ist ja halt so bei Konzepten. Konzepte, oder das ist ja eine Theorie, diese Theorien, die erklären einfach Beobachtungen in der realen Welt. Und wenn wir es mal in der Physik gucken, ja, Newton hat dann die Schwerkraft entdeckt. So, und da hat das Konzept der Schwerkraft entwickelt. Und dann hat Einstein irgendwann gesagt so, nee, das passt so nicht. Das ergibt so keinen Sinn, weil es gibt noch ganz viele Beobachtungen, die wir damit nicht abdecken können. Und dann hat er eben seine Relativitätstheorie entwickelt. Und die ist jetzt aber, da gibt es jetzt auch Sachen, die man da nicht erklären kann. Und so muss man auch diese Konzepte verstehen. So, dieses Bindungstheorie-Konzept ist ein Konzept, was irgendwelche Beobachtungen erklärt. Aber es wirft halt auch Fragen auf. Und das ist vielleicht einfach auch eine Theorie, die irgendwann noch mal irgendwann hinfällig wird oder komplett überarbeitet werden muss.
Ich finde, es ist halt wirklich nicht mit Schwerkraft und Relativitätstheorie zu vergleichen, weil ich, also das ist für mich einfach so ein bisschen so wie, ich weiß nicht, also, weil ich finde, es ist so weit hergegriffen alles. Also es wird ja auch gar nicht, also das ist auch die generelle Kritik an dieser, auch an der Studie von Großmann und Großmann, dass halt die Schlussfolgerungen komplett übergeneralisiert wurden, dass es viel zu schwierig ist, zwischen den Bindungstypen zu klassifizieren, also dass die Grenzen da halt viel zu vermischend sind und dass es da auch voll auf die subjektive Meinung des Versuchsleiters ankommt, immer noch, auch wenn es jedes Mal ein anderer ist. Und dass halt solche Faktoren wie Charakter, Umweltbedingungen und soziale Unterstützung einfach nicht oder auch soziale Gegebenheiten generell nicht mit einbezogen werden. Und also zum Beispiel, dass halt ein Kind bei einer Trennung vielleicht auch einfach nicht weint, weil es halt einfach generell nicht so zum Weinen neigt. Gibt ja auch Kinder, die einfach nicht so viel weinen.
Ja,
so.
Genau, das wird einfach null mit einbezogen. Also es wird im Prinzip wird gesagt, alle Kinder sind gleich und die unterscheiden sich in der Bindung und nur deshalb verhalten die sich anders.
Genau, und das Ding ist halt auch, dass da auch wieder halt die einfach wieder nur an weißen Mittelschichtfamilien durchgeführt wurden und halt wieder gar nicht auf kulturelle Unterschiede geachtet wurde. Und das ist halt eigentlich auch so der hauptsächliche Kritikpunkt. Und ich finde den auch voll berechtigt.
Ich frage mich auch ganz ehrlich, wie ist man jetzt drauf gekommen, dass es eine primäre Bindung gibt und die Rest sekundäre Bindungen sind? Also in allen Versuchen, die gemacht wurden, war das ja überhaupt kein, also das hat man ja so gar nicht weiter untersucht.
Ja, weil das in westlichen Kulturen ja auch normal ist.
Genau, ich meine, das stammt ja auch klar aus der westlichen Kultur. So wir in den westlichen Kulturen haben wir halt die Kernfamilie und die ist halt am wichtigsten und der Rest ist nicht so wichtig. Aber wenn man woanders auf der Welt ist, wo halt eine ganze Gruppe irgendwie eine Beziehung zu einem Kind hat und so wie so ein ganzes Dorf ein Kind großzieht, ja, wo ist da die primäre Bindungsperson und ist das da überhaupt noch wichtig so?
Ja, also, voll.
Weiß nicht.
Also ich hab ja vorher schon die Annahme gestellt, dass diese Bindungstheorien halt, also die wurden halt auch von Männern, also das wurde ja auch alles irgendwo auf eine Art von Männern gemacht und ich will da jetzt gar nicht so sehr in so feministische, patriarchale Strukturen reingehen und ich will da auch gar nichts Böses unterstellen, aber es ist ja schon auch so ein Ding, dass Menschen halt versuchen, die Dinge, die sie annehmen, auch zu untermauern quasi.
Ja.
Und das nennt sich ja Confirmation Bias und man nimmt ja Informationen, die man quasi mag, eher an als die man nicht mag. Und deshalb finde ich
oder das, was man eh schon denkt, so das will man halt bestätigen.
Und deshalb finde ich diese Folge auch so spannend, weil für mich hat sich halt jetzt einfach ein komplett neues Feld aufgemacht, weil ich so bin, Bindung existiert halt vielleicht gar nicht so, wie wir das jetzt gerade wissen, weil irgendwie klingt das für mich alles wie so ein Konstrukt, was halt auch auf sehr wackeligen Beinen steckt. Und ich wollte jetzt einfach nur einmal kurz in andere Kulturen noch reingucken, weil ich mich halt gefragt habe, wenn alle sagen so, ja, wie ist denn das mit anderen Kulturen, was du jetzt auch schon gesagt hast, mit dem Dorf so. Und ich habe da erstmal die Beng-Kultur angeguckt, die ist an der Elfenbeinküste in Westafrika. Und da werden halt Kinder eben gemeinschaftlich vom ganzen Dorf betreut, so wie du es auch schon gesagt hast. Das heißt, die werden auch direkt nach der Geburt von allen getragen, von allen hochgenommen. Alle fühlen sich für dieses Kind verantwortlich. Also nicht nur die Eltern, die das geboren haben.
Ja.
Auch weil die Beng-Kultur, also die glauben an Reinkarnation. Das heißt, die gehen davon aus, dass das Kind halt ein Vorfahre von denen ist und dass es eh mit allen von denen verwandt ist sozusagen, also die Seele vom Kind. Und deshalb fühlen sich auch alle für dieses Kind
verantwortlich.
Und das Kind wird auch nicht nur von der Mutter gestillt, sondern wenn es halt gerade irgendwo anders ist und die Mutter ist nicht da, dann wird es halt von einer anderen Person gestillt. So. Das ist da ganz normal.
Und jetzt betrachten wir das mal aus der Perspektive der Bindungstheorie. Dem Kind sollte es ja nach der Bindungstheorie schlecht gehen, weil das ja nicht so die große Bindung zu der einen primären Bindungsperson aufbauen kann.
Müsste dann ja so richtig aggressives Volk sein eigentlich.
Ja, genau, das ist ja schon, wenn sich jetzt 10 Leute gleichermaßen um ein Kind kümmern, kann das Kind ja nicht zu 10 Leuten so diese eine primäre Bindung aufbauen, wie in der westlichen Kultur von der Mutter, mit der es halt 24-7 zusammen ist, von der es 24-7 getragen wird. Was also ich, muss dem Kind ja jetzt schlecht gehen.
Was dadurch. Ich auch sehr spannend finde, ist, dass diese Kinder halt auch gar keine Fremdenfurcht zeigen. Also nicht nur gegenüber den Dorfbewohnern anscheinend, sondern auch gegenüber anderen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das vielleicht auch daher kommt, dass sie es ja gewohnt sind, dass sich alle um sie kümmern. Und bei uns in der westlichen Kultur, also dass man sich quasi auch nicht fürchten muss, mit einer fremden Person zusammen zu sein, weil man halt weiß, die kümmert sich genauso um mich. Mhm. Also weil das ja die Erfahrung ist, die man immer gemacht hat, quasi von klein auf, egal wer als erwachsene Person da war, die hat sich um mich gekümmert. Und in unserer Kultur ist es ja null so. Also selbst wenn wir irgendwie Besuch haben von Leuten und meine Kinder fangen an zu weinen, dann würden, also dann haben wir ja wie so Hemmungen. Also auch als jetzt zum Beispiel, wenn mein Säugling anfängt zu weinen, dann würde ja mein Besuch nicht auf die Idee kommen, zum Säugling hinzulaufen, den hochzunehmen. Also dass halt quasi auch Kinder von klein auf die Erfahrung machen, Fremde reagieren ja eh nicht auf die Bedürfnisse. Warum soll ich dann darauf vertrauen, dass ich jetzt hier getröstet werde? Könnte auch einfach ein Ansatz sein, diese ganzen Verhaltensweisen quasi zu erklären.
Ja, und was ich jetzt noch im Kopf habe, ist noch ein Konzept, was ein bisschen in die gleiche Richtung geht wie die Bindungstheorie, aber es ist ein anderes Konzept, und zwar das Konzept des Urvertrauens. Und das finde ich da sehr passend, weil das sagt aus, dass Kinder, die liebevoll behandelt werden und respektvoll, und nee, eigentlich das, was man machen muss für eine sichere Bindung.
Aber Säuglinge, nicht Kinder.
Ja, genau, Säuglinge in einem Säuglingsalter, wenn die feinfühlig betreut werden, so wie man es für eine sichere Bindung machen muss, dass die dann Urvertrauen entwickeln und quasi so ein generelles Vertrauen in die Menschheit und die Welt entwickeln. Das heißt, jetzt ein Kind oder ein Mensch mit gutem Urvertrauen geht davon aus, dass die Welt ein sicherer Ort ist und dass Menschen gut sind. Ein Mensch mit schlechtem Urvertrauen oder Urmisstrauen ist halt misstrauisch, denkt, dass die Welt ein schlechter Ort ist und Menschen schlecht sind.
Und also ein Urvertrauen ist auch so ein Gefühl von, egal was passiert, ich werde das einfach schaffen. Und andere denken halt dann eher so, genau, da frage ich mich das jetzt aber gerade auch.
Ein anderes Konzept.
Ja, frage ich mich jetzt aber gerade auch, ob Urvertrauen quasi bei uns aber auch beschränkt ist. Weil ich glaube, die wenigsten von uns, selbst wenn sie feinfühlig als Säuglinge quasi wahrgenommen wurden, gehen davon aus, dass alle Menschen ihnen immer helfen, sondern ich glaube, so ein Urmisstrauen entsteht, ist ja in unserer individualistischen Gesellschaft eigentlich schon auch sehr so vorrangig. Und das würde ja auch wieder dieses erklären, sodass halt quasi diese Kinder die Möglichkeit haben, ein Urvertrauen generalisiert aufzubauen und nicht nur in ihre Menschen.
Ich würde sagen, dass ihre Eltern, dass auch ein gewisses Urmisstrauen überhaupt die Voraussetzung für unsere Gesellschaft ist, wie sie ist.
Ja, voll. Spannend, dass du das an der Stelle halt sagst. Also ich habe mich dann auch noch gefragt, ob die jetzt eben alle psychisch krank sind und vermurkst sozusagen, weil die ja nicht die ganze Zeit bei ihrer Mutter sind. Also also es gibt dazu halt nicht so viel. Also es gibt zumindest jetzt, hat keine Quelle gesagt, dass die in der Bengkultur
verhaltensauffällig sind.
Verhaltensauffällig sind und irgendwie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern denen scheint es ziemlich gut zu gehen.
Wenn alle liebevoll sind zu dem Kind und sich fürs Kind verantwortlich fühlen, spricht das ja dagegen, dass sie eine schlechte Bindung haben, weil sonst könnten die ja halt keine.
Oder halt schlecht, generell psychisch schlecht sind. Mhm. Da werde ich nachher auch nochmal drauf eingehen. Ich habe dann auch nochmal ein bisschen über die Hatzer was aufgeschrieben, weil die lieben wir ja. Also die Hatzer, die lieben wir ja, ne? Über die haben wir ja auch da das Michael-Lindo-Kleff-Buch gelesen, Kindern mehr zutrauen. Und da ist es eben insbesondere halt so, die leben ja, das ist ja so eine Wildbeuterkultur. Das ist ein
Nomadenvolk in der Kalahari-Wüste.
Ich glaube nicht, dass man das Wort Nomaden noch sagen darf, aber es ist ein Wandervolk.
Ja.
Oder sagen sollte.
Jäger und Sammler.
Genau, Wildbeuter. Und auf jeden Fall haben die dort keine Hierarchien. Also weder Männer noch Frauen noch Kinder, sondern das ist eigentlich alles sehr geebnet und das spiegelt sich halt auch in der Kindererziehung wieder. Also wirklich auch alle fühlen sich für die Kinder verantwortlich. Auch die Kinder fühlen sich für die Kinder verantwortlich. Also Michael-Lindo-Kleff beschreibt auch, dass sie, als sie bei den Hatzer gelebt hat, auch Kinder beobachtet hat, die zum Beispiel Säuglinge in der Trage getragen haben, die sie gefüttert haben und sowas. Also das ist da ganz normal. Und das Ganze spiegelt sich eben auch in der Kinderbetreuung wieder. Also auch da ist es eben so, dass die Kinder halt super viele Bindungspersonen haben.
Was ja nicht gut ist nach der Bindungstheorie von Bowlby.
Ja, und außerdem auch die Erwachsenen, also die haben so eine serielle Monogamie. Also die bleiben oft für das eine Kind quasi. Nicht für das eine Kind, sondern die bleiben halt oft über eine Zeitspanne zusammen und dann wechselt sich das auch wieder so durch. Also die Beziehungen dort sind auch alle sehr dynamisch, aber eben alle fühlen sich für alle verantwortlich. Und auch da habe ich mich wieder gefragt, psychische Gesundheit der Hatzer, wie ist das so? Und
also, auch da. Ja. Also wie Michael-Lindo-Kleff das beschreibt, sind die Kinder dort sehr, sehr, also nicht zu vergleichen mit Kindern hier.
Viel ausgeglichener auch.
Richtig ausgeglichen, richtig integriert in die Kultur, übernehmen viel Verantwortung, sie schreibt ja auch über ein vierjähriges Kind oder so, das halt einfach dann Nahrung besorgt für den Stamm und dann haben die halt auch nur Essen, weil das Kind da Früchte gesammelt hat oder so.
Das muss ja auch so ein krasses also Selbstwirksamkeitsgefühl sein, irgendwie halt so einfach zu wissen, von sich aus gemacht hat.
Ja, genau.
Voll, also dort ist ja auch generell so, also man sagt ja auch immer so, Grundpfeiler für die psychische Gesundheit ist ja gesunde Ernährung, das haben die dort auf jeden Fall, die haben viel Bewegung, die sind viel in der Natur, so, also es ist eigentlich alles gegeben und wie gesagt, also so psychische Erkrankungen weiß man jetzt eigentlich nicht so. Und deshalb habe ich mich gefragt, weil bei uns sind ja psychische Erkrankungen sehr verbreitet, gerade unter Eltern, das sind ja 40% der Eltern geben ja an, dass sie, oder ich glaube sogar mehr, doch 40% der Eltern in Deutschland geben an, dass sie dauergestresst sind, 79% davon.
Jo, hätte ich mich sowas von reingezählt.
Ja, und 79% davon, also von diesen 40% geben an, dass sie unter starker Erschöpfung oder Burnout leiden und 77% unter Nervosität und Gereiztheit.
Hätte ich mich auch drunter gezählt. Also auf jeden Fall mindestens Nervosität und Gereiztheit, ja.
Außerdem leiden Mütter bis zu 6 Jahre nach der Geburt unter akutem Schlafmangel, der halt auch also pathologische Folgen nach sich zieht.
Gesundheitliche Folgen hat, ja.
Und man hat außerdem herausgefunden, dass dieser Stresspegel der Eltern sich auch auf die Kinder überträgt. Da haben wir auch in der Kooperieren-Folge nochmal drüber gesprochen, wie das genau funktioniert.
Ja, also ich muss echt sagen, hört nochmal in die Folge, wie schaffe ich, dass mein Kind kooperiert, weil ich da auch nochmal genauer auf die neurologischen Begebenheiten eingegangen bin. Und dieses Vorwissen ist auch sehr, sehr nützlich, um das hier richtig einzuordnen.
Ja. Und vielleicht auch nochmal auf die Gefühle begleiten Folge, weil wir da auch nochmal so ein bisschen mehr auf den Einfluss von Stress generell eingehen. Ja. Und das ist ja eher schlecht. Also führt ja dann auch eher zu psychischen Erkrankungen, wenn man so einen quasi dauerhaften hohen Stresspegel hat.
Ich sag's trotzdem nochmal in ganzer Kürze, wenn Eltern gestresst sind, werden Kinder auch gestresst, weil die den Stress aufnehmen.
Ja, genau. Und bei den Hatzer gibt es weder Hinweise darauf, dass die Mütter dort an Burnout leiden, noch gibt es Hinweise darauf, dass dort irgendjemand unter einem Schlafmangel leidet. Es ist nämlich so, dass die zu verschiedenen Zeiten schlafen. Also es ist immer ein Drittel der Gruppe wach. Und das bedeutet ja auch, dass dieser ein Drittel der Gruppe, der wach ist, sich um die Säuglinge kümmern kann. Das heißt, die anderen kriegen ihre ganz normalen, regulären Schlafenszeiten. Also fand ich auf jeden Fall spannend und ich meine, man könnte jetzt aber auch sagen, dass die Kinder ja dann aber auch ständig bei ihren Eltern sind, also die Möglichkeit haben oder dass halt immer auch Bindungspersonen quasi da sind, so könnte man ja wieder sagen, ja, dann ist es ja, stützt das ja die Bindungstheorie.
Aber nicht die primäre Bindungsperson und die 3 bis 4 sekundären Bindungspersonen.
Ja, sondern es sind viele und ich habe mich dann auch gefragt, was passiert, wenn dann halt zum Beispiel die Mutter stirbt bei den Hatzer oder bei den Beng und ich habe dazu jetzt leider keinen konkreten Bericht gefunden, aber halt Quellen, die sagen, dass in der Regel die Trauer einfacher zu bewältigen ist für die Kinder, weil sie eben viele Bezugspersonen haben, die diese Trauer auch abfangen kann.
Ja, ist halt genau, was passiert dann bei Trennung von der Mutter, die länger als 6 Monate waren das, glaube ich.
Ja.
Don't know.
Also zumindest müssen die dann nicht in Waisenhäusern und emotional verkümmern.
Genau, müsste man auf jeden Fall mal untersuchen, um mal eine kleine Gegenstudie zu machen zu Bowlby.
Ja.
Krass.
Okay.
Es ist wirklich sehr, also die Folge hat wirklich einiges zerrüttet. Also ich würde nicht sagen, dass man jetzt alles komplett über den Haufen schmeißen muss. Aber ich habe jetzt doch durchaus eine gesündere Skepsis zu diesen ganzen Annahmen, die ich gemacht habe, die aus der Bindungstheorie kommen.
Also was würdest du jetzt am Anfang, also quasi am Anfang habe ich dich ja gefragt, was glaubst du, wie wichtig ist Bindung? Was würdest du jetzt sagen?
ja, ich weiß es nicht. Also ich tendiere so ein bisschen in die Richtung, ja, Bindung, also es ist total wichtig, dass liebevoll und wertschätzend auf Kinder eingegangen wird. Es ist total wichtig, dass Kinder Respekt erfahren. Es ist total wichtig, dass es Kindern gut geht, dass sie genug zu essen haben und das alles. So, das ist wichtig, dass Kinder gewaltfrei erzogen werden. Das ist wichtig. Aber was ist Bindung?
Ja, also ich denke ehrlich gesagt auch, dass Bindung eigentlich gar nicht existiert. Also ich denke das wirklich. Das tut mir irgendwie, das fällt mir voll schwer, das zu sagen, weil ich bin noch nicht da angekommen mental. Also so oder vom Gefühl her bin ich noch nicht da angekommen, dass ich sagen kann, Bindung existiert nicht. Aber so rein rational finde ich jetzt einfach irgendwie, dass sehr vieles dagegen spricht, sondern dass es eher um Beziehung geht.
Wollte ich nämlich gerade sagen, es gibt ja de facto, es gibt ja Beziehungen, es gibt ja einfach eine Dynamik zwischen 2 Menschen und natürlich ist die wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, Bindung, so wie sie aus der Bindungstheorie kommt, das hinterfrage ich jetzt einfach ganz stark, ob das so existiert, wie das dort angenommen wird.
Ich finde das irgendwie aber auf eine Art auch erleichternd, weil ich ja eh angefangen habe, so, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon gesagt habe, aber ich fühle mich emotional und so ein bisschen fühle ich mich, als hätte ich mich, also ich will mich gerade von bedürfnisorientierter Erziehung distanzieren, weil ich das Gefühl habe, dass es zu dogmatisch ist und ich habe irgendwie, also auf eine Art fällt mir das jetzt auch nochmal leichter, wie so wegzugehen und quasi was Neues zu entdecken oder halt mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, weil ich halt, ich fand das so erschreckend, dass diese Attachment-Parenting-Bewegung von Sears, die halt so krass kritisiert wurde, was ich auch schon wusste, dass die aber eigentlich eins zu eins die bedürfnisorientierte Beziehung widerspiegelt. Irgendwie dachte ich, die hätte sich schon weiterentwickelt und ich weiß nicht, irgendwie... Also ich weiß noch gar nicht, wie ich mich jetzt da fühlen soll, aber ich glaube, wir können euch auf jeden Fall sagen, ihr müsst euch nicht so sehr Gedanken um die Bindung eurer Kinder machen. Macht euch Gedanken um die Beziehung, die ihr zu euren Kindern habt. Und da könnt ihr auch nochmal in die Müssen Eltern mit ihren Kindern spielen Folge reinhören. Mhm. Weil wir haben da auch schon mal gesagt, es geht einfach um Authentizität. Also wenn man halt eine Beziehung zu einem Menschen aufbauen will, dann muss man authentisch sein.
Dann geht das nicht, wenn man eine Beziehung mit der Fassade von einem Mensch aufbaut.
Genau.
Mit der Wand, die dieser Mensch vor sich errichtet, mit der Rolle.
Und wenn ihr dann irgendwie bestimmte Dinge tut, nur weil ihr glaubt, dass sie wichtig für die Bindung sind, obwohl ihr sie eigentlich nicht machen wollt, dann ist das eigentlich genau schädlich für die Beziehung. Und ja, also wenn man davon ausgeht, dass Bindung gar nicht existiert, macht ihr das dann ja auch so ein bisschen für einen Arsch. Also.
Ich möchte als Schlussworte noch da lassen. Ich glaube, dass diese Bindungstheorie und dieses Attachment Parenting und die bedürfnisorientierte Erziehung viele wichtige Grundsätze in die Erziehung gebracht haben. Ich glaube, dass aber einiges davon einfach ein bisschen in eine falsche Richtung gelaufen ist, ein bisschen zu sehr in eine Richtung. Und ich glaube, wir müssen jetzt insgesamt einfach das weiterentwickeln, gucken, also nicht so dogmatisch drauf hängen bleiben, sondern gucken, was ist noch wichtig und was kann man noch lernen aus anderen Erziehungsmethoden und das viel individueller gestalten.
Ja, vielleicht könnt ihr euch auch noch mitnehmen, also gerade diese bindungsorientierten Elternschaftssachen, die sind ja schon auch sehr auf Mütter gemünzt und ich glaube auch vor allem die Mütter haben da einen starken Druck, was diese Bindung angeht.
Ja.
Und gleichzeitig,
da wird ja gesagt, nur die Mutterbindung ist entscheidend.
Ja, aber
die
gleichzeitig könnt ihr ja
sein.
Auch, wenn ihr jetzt auf eure Männer guckt, so sehen, dass auch die Kinder eine Beziehung zu den Vätern quasi haben, obwohl die vielleicht jetzt nicht so sehr sich eine Platte um die Bindung machen, weil es eben um Beziehung geht. Und da auch vielleicht so ein bisschen loslassen und euch auch sagen, dass es zum Beispiel okay ist, wenn die Kinder, also ich lese voll oft, ja, wie kommst du damit klar, dass deine Kinder lieber bei Oma und Opa sind als bei mir, wo ich mir immer so denke, hey, ich freue mich voll, dass die sich da so wohlfühlen.
Ey, aber das
also
ist,
diese Eifersucht auch loslassen.
Das muss ich jetzt aber auch mal sagen, nämlich mit der Prämisse, dass es eine primäre Bindungsperson gibt und dann 3 bis 4 weitere sekundäre Bindungspersonen. Das habe ich mich nämlich immer gefragt, warum Leute Angst haben davor, dass Kinder zu anderen Menschen Bindungen aufbauen. Ja, unter der Prämisse muss ja eine Bindung wegfallen, wenn eine neue dazu kommt.
Muss ja immer kämpfen.
Aber das ist ja totaler Quatsch. Und deshalb, nur damit das nicht verwirrend wird, Bindung und Beziehung. Also wir benutzen jetzt Bindung als Synonym Bindung nach der Bindungstheorie und Beziehung ist so diese Beziehung zwischen Menschen, wie wir das normalerweise im Sprachgebrauch gebrauchen.
Ja.
Und wir differenzieren an der Stelle jetzt dazwischen.
Weil das wichtig ist auch einfach. Also genau, ihr müsst keine Angst davor haben, dass eure Kinder eine Beziehung zu anderen, auch zu der Erzieherin oder wenn eure Kinder sagen, dass sie, wenn sie am Wochenende zu Hause sind und sagen, ich will in die Kita, ist das eigentlich das Schönste, was sie sagen können, weil das bedeutet, dass eure Kinder dort gut aufgehoben sind, dass sie sich dort wohlfühlen und das ist eigentlich super viel wert. Und das heißt, das sagen die nie, um euch quasi weh zu tun, sondern das ist, also so vielleicht auch diese Eifersucht einfach aufzugeben, weil die einfach unnötig ist.
Ja, Oma muss jetzt keine Angst haben, dass sie als vierte Bindungsperson von der Erzieherin ersetzt wird.
Ja, genau. Nee, das passiert nicht, ja. Voll. Also ich habe auch eine riesig, riesig große Familie mit vielen Tanten und Onkels und ich habe die alle lieb, obwohl es mehr als 5 sind. Also,
crazy. Okay. Mann, krass. Also ich bin jetzt auch ein bisschen aufgewühlt davon. Ich glaube, ich muss das erstmal verarbeiten.
Ja, ich auch.
Kommentiert gerne, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Und ja, krass.
Cool. Bis bald.
Macht's gut.